Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht oder anyway, wir freuen uns, dass du auch diese Woche bei Podcast Nummer 43 zuhörst. Ich bin Daniel und auf der anderen Seite des Mikrofons sitzt
der Markus.
Servus, lieber Markus. Und auch diese Woche ist vollgepackt mit schönen Sachen hinein ins Podcast-Feeling. Wenn du alt genug bist, dann weißt du, welcher Werbeslogan das war. Podcast@austrianstartups.com. Was haben wir diese Woche in petto? Donald Trump, vielleicht seine letzte Woche, die geschlagen haben könnte. Wir sprechen natürlich genau darüber. Wir sprechen aber auch über nationale Themen wie die Wienwahl, GmbH versus Limited, die Neverending Discussion. Vielleicht ist sie jetzt aber weiter vorangekommen. Wir sprechen über einen möglichen zweiten Lockdown, genauso wie 3 Millionen Euro für die Liebe und für Babys investiert wurden. Vielleicht wurde auch ein 3D-Immunsystem produziert, über das wir sprechen könnten. Man weiß es nicht. Wir sprechen über Supermärkte der Zukunft und in unserem Deep Dive sprechen wir darüber, wie sich Entrepreneurship in Zeiten der Krise ändert. Logisch, Letters from You, Deep Dive, Moonshots und Predictions, Letters from You und jede Menge sehr flüssige Sätze haben wir auch diese Woche im Gepäck. Ja, auf los geht's los. Und ganz wichtig im Übrigen, wenn du jetzt gerade zuhörst und sagst, hey, ich habe eine Meinung, mir ist das Startup-Ökosystem total wichtig, dann sei darauf gefasst, denn ab jetzt geht es auch darum, den Austrian Startup Monitor auszufüllen. Wie das geht, aufpassen, das erklären wir auch. Auf los geht's los. Ja, und wir starten mit den News der Woche und es könnte die letzte Woche des orangenen Wahnsinns sein oder es könnte die letzte Woche sein, in der wir in der Hoffnung leben, dass der orangene Wahnsinn vorbeigeht. Nächste Woche am 3. November sind die US-Wahlen und ich glaube, ich habe selber noch nie einer US-Wahl so entgegengefiebert wie jetzt, aber nicht mit Spannung, sondern einfach wirklich mit Anspannung, denn ich habe das Gefühl, je nachdem, wie diese Wahl ausgeht, wird es wirklich stark unsere nächsten Jahre diktieren und unendliche Konsequenzen haben, denn eins muss man Donald Trump lassen, die Veränderung, die er in den letzten 4 Jahren herbeigeführt hat, die war schon gigantisch. Nicht positiv, aber dennoch wirklich massiv. Ich glaube, es gibt wenig Staatsmänner, die in der Geschichte es wirklich geschafft haben, ein Land so runterzuwirtschaften, den Ruf so zu zerstören und die Art, wie Demokratie ist, sowas von dermaßen zu ruinieren wie ihn. Wie siehst du das, Markus?
Naja, es könnte auch die letzte Woche vor dem Chaos sein. Ich glaube, die dritte Option ist, dass das Ganze irgendwie so eine halbklare Geschichte ist und relativ knapp ausgeht und dann bin ich gespannt, wie die nächsten Wochen ausschauen, ob der orange Freund sich dann einfach zurückzieht oder ob es nicht doch noch ein ewiges Hin und Her gibt mit viel Unsicherheit und da bleibt dann das öffentliche Leben in Amerika schnell einmal stehen und das hat dann Auswirkungen auf die ganze Welt. Also ich bin gespannt und ich glaube, wir sind da einer Meinung, was Donald Trump angeht. Ich hoffe, dass sich da doch etwas tut. Aber ich bin auch, ja, irgendwie nach dem, was da vor einigen Jahren passiert ist mit Umfragen etc., also ich habe immer noch die Befürchtung, dass der Donald das gewinnt. Obwohl, ja, auch auf der Ebene der Wettquoten ja mittlerweile da Kollege Joe Biden favorisiert wird, aber who knows? Das Ganze ist sicher noch keine Gmadewiesen.
Ja, ich bin da voll bei dir und ich meine natürlich ganz klar, wir sind beide nicht unbedingt Donald Trump-Fans, wie auch Leute, die nicht ganz so den subtilen Subtext lesen können, das sicherlich auch schon gemerkt haben. Option 3 stimme ich dir leider zu, denn eins muss man sagen, die Art und Weise, wie die USA mittlerweile drauf sind, wenn ich das so nennen darf, das ist schon saugefährlich und
so ist es.
Die Art, wie News auch berichtet werden, sind auch erstaunlich. In den letzten, ich müsste lügen, die Zahlen werden falsch, dann 1-2 Monaten gab es zweimal Komplotte, die aufgedeckt wurden, wo Gouverneure entführt werden sollten. Das hast du sicherlich auch mitbekommen.
Ja.
Meine Güte, das sind Dinge, wo normalerweise die monatelang davon berichten würden. CNN rund um die Uhr Live-Sendung, da wird es so eher so nebenbei geliefert, weil all der andere Wahnsinn noch größer ist. Das ist schon krass. Und meine große Befürchtung ist natürlich, dass er verliert, wie du sagst, relativ knapp. Und ein paar Spinner dann tatsächlich der Meinung sind, sie müssen da jetzt, weiß der Teufel was, bewaffnet vorgehen. Und Donald Trump hat ja auch selber in seiner staatsmännischen Größe gesagt, wenn er verliert, wird er nicht gehen. Zumindest hat er das ein paar Mal angedeutet. Meine Güte.
Ja, da spielt dann ein bisschen Realitätsverweigerung auch mit. Ich meine, ich habe genug Vertrauen in Institutionen, die da über Jahrzehnte gewachsen sind, dass sie ihn dann schon entfernen werden. Aber wie du richtig sagst, was das in der Bevölkerung auslösen könnte, in radikalisierten Gruppen, das ist wirklich gefährlich.
Und das Problem ist natürlich all die ganzen Milizspinner und wie sie nicht alle heißen und die ganzen konservativen Rechten, bewaffnet bis an die Zähne und ausgestattet mit einem Intellekt, ihre ungefähr so groß wie ihre Schuhgröße ist das natürlich wahnsinnig gefährlich, was denn da so passieren kann. Ja, ich glaube in jedem Fall, ich wäre auch so gespannt, wie die ersten 90 Tage eines Joe Biden aussehen, was er denn macht, um dieses Pulverfass in irgendeiner Form zu entschärfen, weil auch das ist jetzt gar nicht mal so einfach. Es ist ja nicht so, dass er kommt und dann ist alles gut, sondern der kommt und wenn er ein Kapitän wäre, übernimmt er ein rostiges Schiff mit 100.000 Löchern, der Maschinenraum brennt und drei Torpedos sind gerade am Weg dorthin. Also nicht super, ist nicht super. Und da werden die Leute wahrscheinlich auch sehr viel Hoffnung in ihn setzen. Und die Frage ist, ob er dann schnell gut vermarktbare Erfolge hat und vor allen Dingen schafft er, dieses Land in irgendeiner Form ansatzweise zu vereinigen.
Bin ich bei dir. Das Vereinigen, glaube ich, wird ganz essentiell werden. Und ich glaube, das ist die Herausforderung. Ich glaube, Erfolge bzw. wahrgenommene Erfolge zu feiern, ist vielleicht gar nicht so schwer, weil er folgt auf Donald Trump. Allein, dass er nicht jeden Tag für irgendeinen dummen Skandal sorgt, der Amerikas Ansehen schadet, glaube ich, ist schon eine Verbesserung. Und ich glaube, das ist auch das Wahlmotiv von vielen Leuten. Einfach mal, he's not Donald. Aber gleichzeitig, wie du richtig sagst, das ist halt nur die eine Seite der Medaille und das ist nur die eine Hälfte von Amerika. Und die andere Hälfte von Amerika, ja, ist halt stark polarisiert. Und da wieder einen Common Ground zu finden, wie man in der Politik so schön sagt, das wird eine echte Herausforderung.
Ja, man darf gespannt sein. Das nächste Mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen, sollten wir es wissen. Und also ich hoffe, dass es gut ausgeht. Und es ist einfach ein Land, wie soll ich sagen, das ich so gerne kritisiere, aber doch, wo ein guter Teil, auch das ist einfach auch ein Land, das ich unendlich schätze und mag und einfach unendlich schön finde. Und es hat so viele spannende Personen. Es wäre schön, wenn es wieder das Land werden würde, in das ich mich auch ein bisschen verliebt habe. Zeitgleich tendiert man natürlich auch als Europäer, und das trifft mich immer wieder, nicht treffen, sondern es überrascht mich immer wieder, wie unendlich groß dieses Land denn auch ist. Und dadurch ist es logisch, dass da auch eine gewisse Spaltung ist. Also jedes Mal, wenn ich in die USA fliege und man kommt dann über den Norden auf dieses Land und dann kommt man das erste Mal über Land sozusagen und dann fliegt man einfach eine Stunde oder anderthalb über Landschaften, wo nichts ist. Da ist nichts. Und wenn man in Europa eine Stunde fliegt, dann ist man schon mal ganz, an ganz vielen, 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 vielen Städten vorbeigeflogen. Also schon beeindruckend. Und wenn man dann irgendwann über Salt Lake City fliegt, dann ist auch wieder eine Stunde nix in alle Richtungen. Der geneigte Geograf mag mich jetzt bitte nicht korrigieren, ich sage das jetzt aus dramatischen Gründen mit der Stunde. Nein, das sind 17 Minuten. Fake News. Aber das ist schon einfach ein gigantisches Land. Und dann natürlich ein Common Ground und Common Sense zu finden, das ist schon eine ganz schön schwierige Angelegenheit. Was würdest denn du als erstes machen?
Wenn ich Joe Biden wäre und dann ins Präsidentenamt komme. Ja, in der Sprache, wie schon angesprochen, sehr stark auf das Verbindende setzen. Auf wahrscheinlich den alten amerikanischen Traum, mich zurückbesinnen und stark Entrepreneurship fördern natürlich, ne? Das sind wir immer noch.
That's my man. Ja gut, da bin ich auch sofort dabei. Also das finde ich auch super. Aber ja, ich glaube, es ist echt schwierig und ich glaube, es wird auch sehr viel damit stehen und fallen, wen er dann auch, sollte er gewinnen, in seinem Beraterstab lässt. Und wenn er smart ist, sucht er sich vielleicht ehemalige Gegner, die ihn dann auch supporten, um dann auch wieder dort gemeinsam auch die anderen abzuholen. Das wäre schon smart. Aber gut, du hast natürlich auch das magische Wort gesagt, Entrepreneurship fördern. Das ist natürlich eine Ansage in Amerika. Das ist natürlich aber auch ein großes Thema für uns hier. Und da haben wir natürlich ein paar Themen, über die wir sprechen müssen. Ein Thema, das wir noch gar nicht auf unserer Agenda haben, aber dennoch müssen wir ganz kurz drüber sprechen. Jetzt ist Markus immer gespannt, was kommt denn jetzt wieder? Ich bin ja auch so ein bisschen manchmal sprunghaft in meinen Ideen. Ja, die Wien-Wahl ist auch ausgefochten worden. Und richtig, und da wird jetzt das erste Mal ja auch drüber diskutiert, dass es ja theoretisch rot-pink werden könnte. Eine durchaus interessante Konstellation, wenn man so sagen möchte. Natürlich auch so viele Optionen gibt es jetzt auch gar nicht mehr, wenn sie sagen, eine ÖVP wollen wir jetzt eher nicht und Grüne wollen wir jetzt auch eher nicht so. Ja, gut.
Ja, also ich meine, ich glaube, man muss den EOS da zugute halten. Das hat nun, glaube ich, haben wenige für möglich gehalten. Also ich habe den Christoph Wiederkehr vor circa einem Jahr getroffen, weil er eben ganz bewusst sich anhören wollte, was der Startup-Szene, wie geht's der Wien derzeit und was sind Ideen, wie man das verbessern kann. Und damals habe ich gedacht, ja, ist ganz nett, vielleicht wird ja irgendwann mal was draus. Aber dass das jetzt potenziell wirklich jemand ist, der in der Landesregierung sitzt, das war mir damals jetzt nicht so bewusst. Aber die haben einen, glaube ich, sehr guten Wahlkampf geführt und sehr zielstrebig auch. Ich kann mich erinnern, ich habe damals die Schlagzeile gelesen, dass die Neos sagen, ja, wir wollen in eine Koalition mit der SPÖ. Und das war für mich so irgendwie, wirklich, mit all dem Fokus auf Transparenz und so weiter, macht das Sinn und so weiter. Aber am Ende haben sie sehr schnell erkannt, was die Situation ist und dass es halt so oder so nur mit der SPÖ gehen wird. Dann sehr bewusst auch in die Richtung gearbeitet, glaube ich, sich gut positioniert. Und jetzt muss man sich mal anschauen, wie diese Verhandlungen ausgehen. Ja, ich glaube, das ist immer noch ein langer Weg, aber es ist natürlich auch für beide schwierig, da jetzt einen Rückzieher zu machen. Dementsprechend schaut das schon positiv aus und wird spannend, inwiefern ja da die Neos auch ihre Handschrift durchblicken lassen können, ob das jetzt das Bildungsressort wird oder ein anderes. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Wir sind ja beide, glaube ich, einer Meinung, dass sich im Bildungsbereich unglaublich viel tun muss und da, glaube ich, sind die Neos auch sehr stark dahinter.
Absolut. Also das sind wir und die Neos sind natürlich, jetzt ohne politisch zu werden, aber natürlich auch eine Partei, die auch durchaus auch sehr wirtschaftsnah ist von ihrer Denkweise. Entsprechend ist natürlich aus unserer Perspektive ja da schon eine gewisse Erwartungshaltung und auch Neugierde, was denn da so passieren könnte. Gleichzeitig mit der SPÖ als Partner, es ist ja nicht immer so die wirtschaftsnaheste Partei, einfach von der Art von dem Gedankengut. Dass die beiden zusammenfinden, das wäre schon eine spannende Mischung und es könnte ein guter Cocktail werden, wenn ich das mal so in Trinkersprache ausdrücken darf. Wie bei jedem guten Cocktail ist es aber, es kommt natürlich auf die Mischung an und wenn es gut dosiert ist, dann ist es großartig, wenn es nicht gut dosiert ist, dann ist es schwierig, denn natürlich die SPÖ hat natürlich auch deutlich mehr Stimmen und natürlich wird es dann auch eine Herausforderung sein bei einer Koalition, dass man dann auch mitbestimmen darf. Zeitgleich bin gespannt, was es für die Grünen heißt, ich bin gespannt. Für die ÖVP ist relativ klar, was es heißt und was für die FPÖ heißt, ist mir eigentlich ziemlich egal. Also insofern, ja, ich bin ja dann doch ein großer Politiker. Insofern, nein, Spaß. Natürlich sind wir neutral und wünschen allen viel Glück.
Ja, das lasse ich so stehen.
Das auch erledigt. Aber anyway, sind wir gespannt. Was gibt es eigentlich zuerst, eine US-Regierung oder eine Koalition in Wien?
Das wird eine Koalition in Wien sein, denke ich. Also es würde mich wundern, wenn vorher, normalerweise steht die Regierung ja am Ende erst in Amerika im Jänner, oder? Bin ich da falsch? Ja, keine Ahnung, aber das ist jetzt so einfach Bauchgefühl, dass das schon noch dauert dort.
Ja, wir dürfen gespannt sein, aber es ist sehr viel Änderung nah und fern und das ist auch okay. Zeitgleich müssen wir uns natürlich auch immer aufstellen für diese Veränderung und da gibt es ja auch immer so ein Thema, über das wir ganz gerne reden und das hat vielleicht auch mit der Koalition mal zu tun, das hat natürlich auch mit Amerika zu tun. Das ist das fast schon leidige Thema der Austria Limited versus GmbH. Und lustigerweise, ich hatte gestern Abend einen Call an einem Projekt, an dem ich schon seit geraumer Zeit arbeite und ich darf noch nicht reden, was es ist, aber es ist lustigerweise, es ist ein Projekt, da sind wir sehr distributed. Da haben wir eine Person in Kanada, eine Person in den Niederlanden, eine Person in Deutschland und mich. Und wir haben gestern tatsächlich über verschiedene Gesellschaftsformen gesprochen, die wir dann nehmen wollen. Meine Güte, Das war ganz schön lustig, weil der eine sprach von BVs. Ich habe dann probiert zu erklären, was GmbHs sind, aber GmbHs im Vergleich mit Deutschland. In Kanada war natürlich die große Frage, hä? Limited war jedem klar, was es ist und die Implikation. Und GmbH was so basically a limited, but kind of not. Und dann merkt man manchmal, zumindest aus meiner Perspektive, wie fein es denn wäre, ein Vehikel zu haben, das relativ gleich ist. Und im Umkehrschluss war für mich spannend auch zu merken, als der Kollege dann über diese BV sprach, wovon ich habe dann natürlich nebenbei gegoogelt, aber was eine GmbH ist und was eine AG ist, das weiß ich in- und auswendig. Was eine BV ist und was es das für Challenges gibt und, keine Ahnung. Entsprechend habe ich auch gleich gemerkt, welche Skepsis man mit sich bringt, möglicherweise in ein Vehikel zu gehen, das man noch gar nicht kennt. Ja, das war für mich gestern nochmal so richtig, richtig nah, das zu sehen. Und auch bei allen anderen war dieses, als wir dann zum Schluss gekommen sind, dass vielleicht eine BV, weil eben viel von dem, was passieren könnte, in den Niederlanden stattfinden könnte. Wie gesagt, das ist Konjunktiv, sind noch viele, viele, viele Dinge unklar. Nächster Schritt ist tatsächlich ein Jurist. Aber es war jeder so, okay, kind of sounds okay-ish. Und man wusste, jeder wird erstmal googeln. Ha, entsprechend, wir wissen aus Erfahrung, dass die österreichische GmbH natürlich etwas ist, das ist da schon lange, ist traditionell, das ist der Fels in der Brandung, wenn man es national betrachtet, aber international gibt es viele, die sagen, what is a GmbH? Markus, was ist denn der Stand der Dinge in der ewigen Debatte Henne und Ei?
Die ewige Debatte trifft's gut, ja. Das Thema verfolgt uns ja wirklich schon lange, ich glaube, in unserem allerersten Empfehlungspapier von Austrian Startups stand drin, ja, es braucht eine bessere GmbH. Dann gab es 2 oder 3 Roundtables dazu mit der Notariatskammer und ein paar Notaren und ein paar Rechtsanwälten und ein paar Ministerien, also auch meistens Wirtschaftsministerium, Justizministerium drin. Und am Ende ist...
Kannst du das zeitlich einordnen?
Ja, also das war irgendwann zwischen
2015, oder?
Genau, so in die Richtung, 2015, 2016. Dann gab es das nächste Austrian Startups Empfehlungspapier, die erste Agenda, wo wir schon geschrieben haben, ja, es bräuchte sowas wie eine kleine AG auch, also sowohl als auch. Und wieder Roundtables, wieder schwierig, bestehendes System zu verändern, ist immer tricky und gläubiger Schutz und also viele, es ist immer so, dass dann der Prozess unglaublich komplex geworden ist, weil man halt auch bestehende Dinge ändern will und damit ja auch an die Substanz geht und das ist halt auch nicht das Rechtssystem, in das wir in Österreich gewöhnt sind. Also mein Glaube daran, dass sich hier etwas verändert, ist über die Jahre deutlich geringer geworden und deshalb kam dann auch die Idee mit der letzten Austrian Startup Agenda zu sagen, okay, machen wir doch eine eigene neue Rechtsform, wo wir halt von Grund auf uns überlegen, was ist sinnvoll und das so designen und somit aber auch die Wahlmöglichkeit geben und sagen, okay, es kann jeder für sich entscheiden, will er in das alte System, was oftmals vielleicht auch ein bisschen mehr Vertrauen signalisiert, weil man kennt das Ganze ja schon, die Rechtsprechung ist einfach auch schon ausgeglichen. Oder will man halt die Vorteile einer neuen Gesellschaft mit den Nachteilen, die dann vielleicht auch einhergehen. Aber besonders eben, das Ganze ist schneller, das Ganze ist unkompliziert und das Ganze ist international besser andockbar ein System. Und tatsächlich hat das die Bundesregierung jetzt auch aufgegriffen und hat gesagt, steht im Regierungsprogramm, man will eine neue Gesellschaftsform gründen. Ja, das war eigentlich so Stand der Dinge. Dann gab es zwischen Wirtschaftsministerium und Justizministerium ein paar Mal hin und her. Es gibt, glaube ich, meines Wissens auch ein Gutachten für eine neue Rechtsform, das ziemlich gut durchdacht ist auch. Und ich glaube, per se gibt es eine Chance, dass sich jetzt hier tatsächlich etwas tut? Ich glaube, es gibt den Willen von beiden Regierungsparteien, was zu tun. Gleichzeitig ist jetzt eine Diskussion im Startup-Ökosystem entbrannt, ob es denn überhaupt eine neue Rechtsform braucht und ob es nicht besser wäre, die bestehenden zu reformieren. Und ich bin wertfrei, ich sage, solange das besser wird, kann man alles machen. Ich sage nur auch aus eigener Erfahrung, ich glaube, die Chancen mit einer neuen Rechtsform sind deutlich besser. Das heißt nicht, dass man nicht auf bestehendes Recht zurückgreifen kann und sich quasi über Verweise mit bestehenden Gesellschaftsformen da auch etwas zusammenstückelt, um einfach mehr Sicherheit zu geben, dass eine gewisse Rechtsprechung schon da ist. Aber gleichzeitig, wie gesagt, ich glaube auch, dass man durch die Blume gesagt jetzt weniger Widerstand oder mehr Kompromissbereitschaft signalisiert, wenn man nicht gleich alle verändert, sondern halt nur ein neues Vehikel schafft für die, die es wirklich wollen und somit quasi auch mehr Flexibilität und weniger von der bestehenden Substanz angreift, um hier auch, sage ich mal, bestimmten Interessensgruppen nicht zu stark auf die Füße zu steigen, weil das, weiß ich, ist auch politisch einfach sehr schwierig. Blume Ende. So, und jetzt, letzte Woche gab es einen Austausch im Justizministerium, dazu auch mit der Alma Tadic geredet, die auch, glaube ich, wirklich etwas bewegen will. Ich weiß auch aus dem Wirtschaftsministerium, es gibt das, die Hoffnung ist groß, dass das tatsächlich jetzt passiert. Ich glaube, es ist auch allen bewusst, dass die Zeit drängt. Es läuft jetzt besonders im Rahmen von Corona, glaube ich, wird es wichtig sein, dass wir viele, viele Menschen dazu bewegen, auch Unternehmen zu gründen, Arbeitsplätze zu schaffen. Und das könnte ein essentieller Bestandteil sein. Und deshalb wirklich auch hier nochmal mein Appell an alle Beteiligten. Es wäre super, wenn wir da jetzt nicht uns gegenseitig Klötze oder irgendwelche Steine in den Weg legen, sondern an einem Strang ziehen. Und das sollte der Strang der Veränderung sein.
Und das ist sehr gut gesprochen. Und ich glaube, genau das ist das Thema. Ich glaube, in so einer Diskussion kann man natürlich ewig diskutieren und man kann es nie jemandem recht machen. Und man kann auch einfach sagen, probieren wir mal. Und das Problem ist natürlich bei jeder Veränderung, dass es dann immer die Bewahrer gibt, die sagen, nee, nehmt uns nichts weg. Und diese Bewahrer sind ja meistens auch relativ gut verankert und machen das alles relativ schwierig. Zeitgleich sagst du allerdings auch, die Diskussion geht schon ewig. Also mein Gefühl ist, Austrian Startups haben wir 2013 gegründet. Meine Güte, es sind dann nächstes Jahr 8 Jahre, die wir da schon an Bord sind. Und gefühlt geht diese Diskussion mindestens schon so lange, aber schon deutlich länger. Aber durch Corona haben wir natürlich völlig andere Vorzeichen. Und da ist es, glaube ich, ein Zeitpunkt, wo man auch einfach bei vielen Dingen sagen muss, jetzt historisches hin und her weg, machen wir was Neues, machen wir einfach, probieren wir einfach, denn die Vorzeichen sind anders. Und wir wissen ganz einfach, ja, es sieht alles gerade nicht ganz so super rosig aus für viele Unternehmungen. Und dann vielleicht muss man dann auch agile, unkomplizierte Vehikel bauen, die auch international beständig sind und vielleicht dann auch dem einen oder anderen Bewahrer ein bisschen ärgern. Das ist halt einfach so. Wenn man nach vorne schauen will, darf man nicht zu lange nach hinten sehen. Und ja, das ist ein bisschen die Herausforderung, die wir haben. Zeitgleich sehe ich es auch so, wenn dann ein neues Vehikel 2027 in einer Testphase kommt, dann ist es mir auch wirklich gepflegt egal, muss ich ganz einfach sagen. Ich glaube, wir haben da einfach ein gewisses Zeitfenster und ich glaube, ganz ehrlich, man muss einfach langsam mal den Mut haben und zu sagen, okay, F you, wir machen das einfach und fertig. In Estland haben wir gesehen, was es bewirken kann. Und zeitgleich, wenn wir uns noch immer als geschlossenes System ansehen, das frei von Einflüssen von außen ist und so unsere Diskussionen führen, dann werden wir sehr schnell überrollt werden. Und das ist natürlich nicht schön. Und zeitgleich sehen wir natürlich auch, bitte.
Dass das Ganze eine Chance wäre, um vielleicht gesamteuropäisch ein bisschen Veränderung anzustoßen. Weil ich weiß, es gab schon einmal die Idee, eine europäische Rechtsform im Bereich der Limited, im Bereich der GmbH zu schaffen.
Das ist Societas Europaea, oder?
Nein, das Societas Europaea ist ja die Aktiengesellschaft. Aber tatsächlich auch eine European Limited geben.
Genau.
Da haben sich dann aber, und das habe ich in Brüssel gehört, besonders eben Deutschland und Österreich quergelegt, weil das nicht mit dem bestehenden IAM-Rechtssystem vereinbar wäre. Ich glaube also, das wäre auch vielleicht ein Schritt, um vielleicht als Österreich zu sagen, okay, wir machen jetzt proaktiv einen Schritt in diese Richtung und eröffnen damit wieder die Diskussion einer europäischen Rechtsform, weil das wäre natürlich das Allerbeste, ja, dass man sagt, okay, man schafft etwas, was über die Grenzen von ja, eigentlich in ganz Europa funktioniert und womit man halt diesen europäischen Gedanken auch nochmal stärker sieht. Dazu braucht es aber den Buy-in von allen Ländern. Es bringt nichts, weil ich meine, da ist die Europäische Aktiengesellschaft ein gutes Beispiel, die nicht wirklich gut funktioniert. Und ich glaube, da bräuchte es etwas, was halt wirklich Vorteile bietet und sehr bewusst auch positioniert ist in allen Ländern.
Absolut. Und wie ich schon meinte, ich glaube, es gibt einfach die Notwendigkeit, schnelle Lösungen zu finden. Ich habe gerade eben, wie ich so gerne mache auf Instagram, aber nochmal kurz die Möglichkeit hochgefeuert, nochmal schnell Fragen zu stellen. Und eine der Fragen, die mich erreicht hat, ist die Frage, die zurzeit in jedem Call diskutiert wird. Ich treffe ja keine Menschen, du auch nicht. Was ist denn mit dem zweiten Lockdown? Wie sieht es denn damit aus? Wird das kommen? Wird das passieren? Was ist da unsere Perspektive dazu? Und natürlich im Kontext dieser ganzen Verunsicherung muss man, glaube ich, einfach auch ein bisschen Einigung zeigen und Lichtblicke schaffen, womit man schnell vorangehen kann und nicht sich weiter teilen. Wie ist denn deine Einschätzung zu einem zweiten Lockdown?
Ja, man, immer die Frage, was man jetzt tatsächlich als Lockdown bezeichnet. Aber ich glaube dann, und ich hoffe, dass halt da jetzt auch mittlerweile die Zahlen so gut vorhersehbar sind, dass man das rechtzeitig tun kann. Aber ich glaube, der Lockdown wird definitiv kommen, bevor das Gesundheitssystem überlastet ist. Also wenn wir absehen, dass in 2 Wochen oder vielleicht 1,5 Wochen unsere Spitäler, unsere Intensivstationen das nicht mehr tragen können, dann gibt es definitiv einen Lockdown. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass glaube ich, würde unsere Bundesregierung nicht mitmachen. Das ist so wie damals in Italien im Frühjahr einfach Triage gibt etc. Also das, glaube ich, wird nicht passieren. Und dementsprechend hängt sehr stark davon ab, was halt jetzt in den nächsten 1, 2 Wochen, 3 Wochen vielleicht passiert, ob die Zahlen weiter so steigen. Weil, ja, also irgendwo habe ich letztens gelesen, ich glaube bei 6.000 oder 5.000 Infizierten, Neuinfizierten pro Woche quasi extrapoliert, da wird das dann knapp. Und sind wir relativ schnell von 1 auf 2 auf 3.000 gekommen pro Neuinfektionen pro Tag. Also am Samstag, glaube ich, waren es 3.000. Also wenn das sich so weiterentwickelt, dann glaube ich, gibt es einen Lockdown. Wenn wir es jetzt, wir reduzieren ja derzeit auch massiv unsere Kontakte. Meine Hoffnung ist, dass das bei vielen anderen auch so ist. Und dann gehe ich davon aus, dass es jetzt nicht mehr ganz so stark steigen wird, aber neue Idee, ja, schwierig zu sagen.
Ich meine, ich glaube auch, ich meine, Lockdown ist natürlich so ein Wort, das Angst auslöst. Und Lockdown ist mittlerweile ein sehr politisches Wort geworden. Ich glaube, Lockdown bedeutet für viele einen Entzug der Freiheiten und bla bla bla, was ich alles sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Unser eins kann bequem in einen Lockdown gehen. Wir haben Wohnungen, die sind bequem und wir haben Vorräte und wir sind in stetigen Beziehungen und so weiter und so fort. Wir sind in Berufen, wo wir zumindest in vielen Dingen sehr schnell digital arbeiten können. Das macht Sinn. Für andere ist es natürlich auch der Kampf gegen Existenzängste. Für mich ist das Thema Lockdown, aber ich sehe es genauso wie du. Lockdown ist, wie wenn man sagt, okay, man ist unter Wasser und hält die Luft an und irgendwann ertrinkt man oder man muss atmen. Und für mich ist der Lockdown genau dieser Punkt, wo man sagt, okay, ab jetzt müssen wir auftauchen und atmen, weil wir eben sonst schwere Schäden davon tragen. Und das Problem ist, es liegt an uns, wenn wir alle, wie du sagst, zu Hause bleiben. Ich habe seit mindestens 2, 2,5 Wochen tatsächlich privat niemanden mehr getroffen, was mir teilweise sehr schwer fällt. Ich bin ein sehr, sehr, sehr sozialer Mensch und es gibt eine Reihe von Menschen, das tut mir einfach leid, denen zu sagen, nein, das mache ich jetzt mal nicht. Siehst, mein Hund ist auch nicht glücklich damit. Aber es ist, glaube ich, der einzige Weg, bis wir damit besser umgehen können. Und ja, wenn eine gewisse Zahl überschritten wird, dann müsste man in einen Lockdown gehen. Für mich ist allerdings die Sache die, was heißt ein Lockdown? Wir sehen es in einigen Ländern, dass sie nächtliche Ausgangssperren haben. Es geht aber eigentlich nur darum, die Feiern im privaten Bereich einzudämmen, das Nachtleben einzudämmen. Und das ist etwas, ich verstehe nicht, dass Leute so egoistisch sind, so etwas zu tun, noch immer. Ich finde es vollkommen falsch. Und mir fällt es auf, wenn ich dann doch ganz gerne nachts mit meiner Frau laufen gehe, dass ich dann an den Stadtbahnbögen vorbeilaufe und dann stehen da halt 30, 40, 50, noch immer, das war diesen Samstag auch so, Jugendliche vor einem bekannten Lokal, ganz dicht beieinander, keine Masken, kein gar nichts. Schön, dass sie Spaß haben, aber dieser Spaß tötet ihre Großeltern und tötet die Wirtschaft. Das ist so einfach, wie ich sehe. Und wenn die Leute nicht aus eigenen Stücken das erkennen, ja, da muss man leider hart werden. Es gibt da einen Podcaster, der, ja, er ist ein eigener Typ. Er ist ein Ex-Navy SEAL, Buchautor und sehr erfolgreicher Podcaster, heißt Joko Willink. Der eine oder andere kennt ihn. Ich habe ihn, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt. Man muss ihn einfach mal googeln. Der Mann hat ein Gesicht, da macht man sich in die Hosen. Also eigentlich müsste Joko Willink uns einfach nur sagen, stay at home und wir werden alle zu Hause bleiben. Meine Güte, sieht der fies aus. Und er hat vor einigen Monaten einen Spruch gesagt, über den ich sehr lange nachgedacht habe. Und der Spruch klingt ein bisschen komisch, aber er wird sehr logisch. Und er sagt, Discipline equals freedom. Ja, was ist das denn? Das klang für mich erstmal wie so ein faschistischer Spruch. Ich habe aber darüber nachgedacht. Und was er damit meint, und das ist wirklich ganz interessant, ist, je disziplinierter man ist, desto mehr Freiheit kann man haben. Das ist ein schönes Beispiel bei Kindern oder bei Hunden. Schönes Beispiel ist unser Hund. Unser Hund ist großartig. Unser Hund ist so, wir können Essen auf den Tisch stellen oder sogar auf den Boden stellen und er wird es anschauen, er wird es niemals nehmen. Mit der Konsequenz, dass wir unserem Hund maximale Freiheit geben können, weil wir müssen ihn nicht anleihen, wir müssen ihn nicht einsperren, wir müssen nicht die ganze Zeit drauf schauen, weil er eben so diszipliniert ist. In dem Moment, wo er beginnen würde, das zu essen, dann müssen wir das natürlich einschränken. Genauso mit Kindern. Wenn du deinem 13-jährigen, 15-jährigen Sohn das erste Mal sagst, komm, geh feiern, sei um 10 zu Hause und der ist um kurz vor 10 zu Hause, cool, geh bis 11 weg. Wenn er das erste Mal um 5 Uhr morgens rotzbesoffen nach Hause kommt und eine Augenbraue fehlt und er hat einen Ohrring, na gut. Was wirst du tun?
Sprichst du da aus Erfahrung, Dale?
Nein. Möglicherweise. Ich hatte keinen Ohrring. Aber ja, der Punkt ist der, es ist eine logische Konsequenz. Und genauso ist es. Wenn wir es schaffen, als Bevölkerung ein bisschen Disziplin an den Tag zu bringen, dann brauchen wir uns keine Gedanken machen vor Lockdowns. Wenn wir diese Freiheit, die wir haben, nicht damit umgehen können, dann muss man es irgendwo einschränken. Discipline equals freedom. Es ist ein Spruch, ich denke sehr häufig drüber nach. Wie gesagt, es klingt schnell faschistoid, es ist aber in diesem Kontext gut zu verstehen.
Ja.
Was denkst du?
Nein, ich glaube, de facto hast du recht. Es wird, wenn wir es nicht schaffen, die wachsenden Zahlen in den Griff zu bekommen, ohne dass man Verbote erlässt, dann wird es darauf hinauslaufen. Wie gesagt, also ich glaube auch, dass wird sich in den Aktionen der Bundesregierung widerspiegeln. Ich glaube nicht, dass wir es erleben, ich hoffe nicht, dass wir es erleben, dass es eine tatsächliche Überlastung der Gesundheitssysteme gibt. Wenn wir es doch erleben, dann glaube ich, ist es, weil wir die Zahlen nicht richtig gelesen haben. Ja, das die Frage, wie gut man das schon einschätzen kann jetzt, weil man müsste ja quasi ein bis zwei Wochen davor reagieren, bevor das passieren würde. Und das, vielleicht gibt es da kann es natürlich Fehleinschätzungen geben, aber ich hoffe, dass wir da mittlerweile gut genug sind. Und ich glaube, wenn wir den Punkt erreichen, dann wird es wieder sehr starke Beschränkungen geben.
Ja, glaube ich auch. Und ich habe das Gefühl, also ich glaube halt, die Zahlen sind so gestiegen in den letzten paar Tagen und Wochen und ich glaube, fast keiner hat daran geglaubt, dass das passieren würde und jeder hat sich gedacht, so, Corona erledigt, check, weiter geht's. Und plötzlich haben wir diese grausamen Zahlen. Plus ich habe irgendwo eine Zahl gelesen, dass eine Person eingeschätzt hat, dass 20-30% der Österreicherinnen und Österreicher tatsächlich sich nicht so ganz an das Ganze halten. Ich hoffe, dass diese Zahlen nicht stimmen, denn es würde auch weit weniger reichen. Das ist natürlich grausam. Umso mehr zeigt es natürlich die Notwendigkeit, auch mit dem ganzen Thema Informationen gut umgehen zu können. Wir sehen da allerhand Spinner, die zu dem Thema natürlich auch sprechen. Jeder darf seine Meinung kundtun. Auch wir zwei sind natürlich auch diplomierte Infektiologen und Virologen.
Zwei Spinner. Ja, aber es ist
tatsächlich so. Nein, klar, wir sind beide super Spinner. Aber stell dir vor, wir würden sagen, nee, komm hier, das mit den Masken, das ist total blöd. Eine echte Unternehmer, echte Unternehmerin, die sagt, hier, Maske runter und weiter. Natürlich könnten wir unglaublichen Schaden damit anrichten. Und es ist natürlich auch die Herausforderung, wenn jeder Spinner einfach sein eigenes Medium hat, dass man auch rausfeuern kann. Dann kommt auch eine Menge Mist raus. Ab und zu erreicht mich in meiner Bubble dann jemand, der irgendwelche Screenshots von irgendwelchen Telegram-Gruppen von Attila Hildmann und Co. postet. Dem veganen Koch, der die Superverschwörung aufgedeckt hat. Meine Fresse. Das bringt uns zu dem Thema, dass Bildung natürlich auch ein notwendiger Faktor ist, Bildung und Kommunikation. Und man merkt natürlich auch, dass die Bevölkerung langsam ein bisschen müde wird von den Themen. Und da muss man natürlich auch die Tonalität ein bisschen verändern, um wieder die zu onboarden, die das nicht wollen. Make love not war, stop Corona. In dem Sinne gehen wir wieder zu erfreulichen Nachrichten. Wir haben gesehen, dass unsere Freunde, die unlängst bei uns zu Besuch waren, 3 Millionen Euro aufgestellt haben, um noch mehr Liebe zu machen und noch mehr glückliche Babys in die Welt zu setzen, mit dem Ziel, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Denn jedes Baby kommt auf die Welt mit dem immensen Potenzial, vielleicht die Welt ein Stückchen oder ein ganz großes Stückchen besser zu machen. In dem Sinne, ich rede natürlich von Bastian Rüther und seinem Team. Vor 2-3 Wochen war er bei uns und ILO hat 3 Millionen Euro aufgestellt.
Genau, haben ein Investment bekommen vom AWS Gründer von einigen anderen, um da jetzt eben das Wachstum weiter voranzutreiben und auch zu diversifizieren, also die Technologie in anderen Bereichen einzusetzen. Einerseits tatsächlich ist ja die Idee, dass man das auch als Verhütungsmethode eines Tages einsetzen soll, aber auch andere Anwendungen für eben einen Atemtest findet zum Beispiel die kontinuierliche Messung von Parametern von Lungenpatienten oder ähnliches. Also auch da gibt es ja viele Anwendungsbereiche, was Sinn machen wird. Wir haben ja ausgiebig über Digital Health gesprochen und was das für Chancen mit sich bringt. Und super spannend jetzt, wie sie sich da mit diesem Geld weiterentwickeln werden. In jedem Fall congrats, ziemlich stark mitten in der Corona-Krise, aber natürlich auch etwas, was viel Potenzial mit sich bringt.
Das Baby wächst. Das ist doch schön.
So ist es.
Finde ich. Bist du eigentlich Einzelkind, Markus?
Nein, ich habe eine Schwester und 2 Halbgeschwister.
Mhm. Und wo bist du positioniert?
Ich bin alt.
Bist du der Älteste?
Ich bin der Älteste, ja.
That's interesting. Okay. Ich bin Einzelkind. Aber gut, jetzt bitte keine Rückschlüsse.
Bist du auch der Älteste?
Ja, ich bin der Älteste und der Jüngste zugleich. Oh mein Gott, das ist eine Verschwörung. Das wäre dann die Logik. Ja. Und dann kommt 11 als Antwort. Ja, interesting, interesting, interesting. Ich würde sagen, wir bleiben auch beim Thema Healthcare. Da ist so eine Überschrift, die finde ich einfach nur großartig. 3D-gedrucktes Immunsystem kämpft gegen Corona. Meine Güte, da ist so viel allein schon in der Überschrift drin. Da werde ich ja richtig aufgeregt. Also ein Immunsystem wurde nachgebaut, um gegen Covid zu kämpfen. Wenn das keine Verschwörung ist, dann weiß ich auch nicht.
Ja, es klingt ein bisschen reißerisch.
Klunkiger, oder?
Genau, es ist tatsächlich ein bisschen klunkiger Charakter. Nein, das ist ein Immunsystem, das quasi ein künstliches Immunsystem, das Antikörper gegen Covid produziert. Wir haben ja mitbekommen, Kollege Donald hat ja eine Antikörpertherapie, einen Cocktail an Antikörpern bekommen. Und dafür bräuchte man halt normalerweise tatsächliche Covid-Patienten, um quasi diese Antikörper zu entnehmen, aber die kann man auch synthetisch produzieren und das geht eben auch mit 3D-gedruckten Immunsystemen quasi. Ziemlich cool, was da möglich ist, auch ziemlich cool, weil dadurch kann das Ganze natürlich dezentral auch passieren und schnell auch international eingesetzt werden. Also schauen wir mal, inwiefern das dann auch tatsächlich seine Wirkung erzielt. Das kann ich jetzt noch nicht wirklich einschätzen, aber prinzipiell wieder schön zu sehen, wie sich halt hier auch eine Community drum bildet. Gab ja schon diese 3D-gedruckten Face Shields und Masken und Ventilatoren im Frühjahr und jetzt wieder, wie sich die Maker-Community hier nützlich macht.
Super aufregend, super aufregend. Lustig auch, dass du Donald nochmal erwähnst. Ich bin ja gespannt, wenn wir in ein paar Jahren mal die Wahrheit hinter seiner Covid-Infektion rausfinden, was das so war. Die einen sagen, hat er nie. Die anderen sagen, der Mann ist auf Steroiden, um irgendwie über seine schwere Krankheit hinwegzutäuschen. Beides ist richtig kranker Scheiß, wenn man sich das überlegt, dass der Mann Staatspräsident ist. Da habe ich gestern mir was überlegt und ich möchte zu meiner allerersten Prediction kommen, die viel zu früh ist. Aber dennoch, ich muss sie loswerden. Ich habe mir nämlich gestern gedacht, wenn Donald die Wahl verliert, dann bin ich überzeugt, dass genau ein Jahr nach dem Verlust der Wahl Melania ihn verlassen wird. Und dann innerhalb des ersten Jahres wird sie ihre Memoiren eröffnen oder veröffentlichen. Und dann wird es auch weniger als ein Jahr dauern, bis Hollywood einen Film macht. Und René Zellweger wird Melania spielen. Davon bin ich relativ überzeugt. Also you heard it here first. Ich glaube, das wird passieren. Und ich glaube auch, dass in diesen Memoiren von Melania noch irrer Mist drin steht, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Weil ich glaube tatsächlich, dass Donald so durch ist, dass es sind Sachen, die könnten wir uns als normal denkende Menschen jetzt so gar nicht vorstellen. Und da wäre ich sehr neugierig. Und ich glaube, ja, es gibt bestimmt hohe Summen, die sie daran hindern, das zu tun. Zeitgleich wäre das aber auch ein Buch, das, glaube ich, so viele Leute lesen wollen würden.
Dass die Summen bezahlbar sind.
Und ich denke, Auch ich wäre sehr neugierig. Was hältst du von der Prediction?
Ja, sehr detailliert. Ich bin begeistert. Das sind so Dinge, wo wir dann in 3 Jahren zurückschauen können. Und am Ende kann ich dann sagen, na, alles richtig außer René Zellweger, also leider falsch.
Ja, ja, ja. Aber ich glaube auch, also das ist auch der einzige Punkt, an dem ich ein bisschen unsicher bin, ob es René Zellweger ist oder nicht. Tatsächlich habe ich das auch auf Facebook die Woche gepostet. Kam ja auch Alec Baldwin als Donald Trump. Saturday Night Live grüßen, fand ich gut. Der ist großartig. Oder jemand hat geschrieben, Brendan Gleeson, der große irische Schauspieler. Der wäre auch fantastisch. Aber meine Güte, das wäre natürlich ein Film, wo Netflix oder Amazon wahrscheinlich hunderte Millionen reinstecken würden. Das wäre schon ganz gut. Und Borat natürlich an einem Auftritt gemeinsam mit Michael Penis, wie er ihn so schön nennt. Hast du den Borat-Film jetzt schon gesehen?
Nein.
Okay. Ich habe einen Teil davon gesehen, der war so mittelprächtig, bis auf den Moment, wo er als Donald Trump verkleidet Michael Pences Wahlkampfveranstaltung stürmt, mit seiner Tochter auf der Schulter, die er ihm schenken müsste mit dem Namen Hey Michael Penis, I've got daughter. Das ist schon ganz groß. Also die Szene. Und die ist auch im Trailer zu sehen, also bitte don't sue me Amazon, ich habe da jetzt keine Geheimnisse. Anyway, wir müssen ganz schnell wieder zurück zu dem Boden der Tatsachen kommen. Ja, und da gibt es einen Supermarkt für Produktinnovationen. Das klingt ja ganz fantastisch. Was können wir uns darunter vorstellen?
Das Ganze heißt Go-to-Market und ist ein, ja, tatsächlich ein physisches Geschäft, wo man Produkte kaufen kann, die es eigentlich noch nicht gibt. Und da zahlt man eine monatliche Gebühr. Also, ich glaube, irgendwo zwischen 12 und 20 Euro. Und dafür kann man dann ein Einkaufsguthaben von 55 Euro in diesem Shop ausgeben. Also man zahlt quasi, kriegt quasi einen Bonus drauf. Und das soll halt Anreize schaffen, zu schauen, was einem gefällt, was man gerne hat. Und den Produktinnovatoren soll das die Möglichkeit geben, ja, einen Test durchzuführen. Zu testen, ob das Leute kaufen oder nicht. So ein bisschen ein Lead-User-Test, glaube ich, wird das in der Innovationstheorie heißen.
Sehr smart.
Super spannend, ja. Ich glaube, man muss immer noch vorsichtig sein, da jetzt von diesen Lead-Usern Schlüsse zu ziehen auf die Gesamtbevölkerung. Aber per se ist es natürlich schon viel wert, dass man das proaktiv ausprobieren kann. Ist lustigerweise ein Thema, wo ich unglaublich viel diskutiere mit meinem Team und mit vielen Leuten, weil ich da ein bisschen eine entgegengesetzte Meinung habe als viele andere, besonders wenn man halt Lean Startup gelesen hat etc. Ich bin kein großer Fan von Interviews. Ich glaube oftmals, dass Interviews falsche Thesen hervorbringen, dass Leute oftmals selbst nicht wissen, was sie wollen. Und ich habe das in meinem eigenen Startup damals erlebt, wie halt alle gesagt haben, Igor, großartig, ja, ich Empfehlungen, was ich in meiner Freizeit machen könnte und fortgehen, das ist super. Und du hast gemerkt, niemand hat es am Ende genutzt. Also ich glaube schon, dass das etwas ist, was hilft, wenn man Dinge tatsächlich ausprobieren kann und nicht nur als Fragebogen beantworten.
Finde ich interessant, Markus. Also erstmal, du widersprichst der Lean-Startup-Methode.
Ich weiß.
Das ist ja auch schon shocking. Finde ich gut. ich finde es interessant und du sagst aber im Prinzip, lass dich nicht irreführen von den Interviews, sondern probier es im scharfen Schuss aus.
Ja, wenn möglich. Also das geht ja auch in Richtung Prototyping. Am besten, wenn man ein Softwareprojekt hat, einfach mal ein MVP, einen Prototypen bauen, bei dem man das zumindest irgendwie testen kann, ob das Leute nutzen. Kann. Ich glaube einfach, Leute fragen bringt viele Limitationen mit. Heißt nicht, dass es komplett unnötig ist, aber wie gesagt, ich wäre vorsichtig also, generell.
Das finde ich spannend. Ich meine, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, ich habe ja mich auf Werbung und Marktforschung spezialisiert während meines Studiums und ich habe sehr früh gelernt, wie wahnsinnig stark man Leute natürlich durch eine Befragung beeinflussen kann. Und ich glaube, wenn man die richtigen Leute richtig befragt, kann man interessante initiale Tendenzen kriegen. Ganz, ganz vorsichtig gesagt, die man dann in einem zweiten Schritt dann nochmal ein bisschen tiefer ergründen sollte und so weiter und so fort. Ich bin bei dir. Das Problem ist, glaube ich, dass sehr häufig Leute aber sagen, findest du nicht auch, dass es total toll ist, was ich mache? Und dann fragt man seine 5 Kumpels und dann bist du natürlich, hast absolut nicht verwertbare Ergebnisse. Oder du befragst random Leute. Oder du hast einfach so eine kleine Stichprobe, dass die Ergebnisse, die kommen, einfach einen extremen Bias ausüben. Und deswegen ist es, glaube ich, schon etwas das kann man nur in sehr, sehr wenigen Fällen verwenden. Ich glaube, wenn man es in sehr, wie soll ich sagen, inkrementellen Themen verwendet, angenommen du, was weiß ich, du möchtest eine neue Zapfsäule erfinden und du befragst 10 Autofahrer und Autofahrerinnen, wie sie mit einer Zapfsäule zufrieden sind und was ihnen so auffällt, ja, okay, kennt jeder, da ist vielleicht was Verwertbares dabei. Aber wenn du eine radikale Innovation verwendest, dann könnte es schon relativ tricky sein. Und ich bin bei dir. Ich denke, im scharfen Schuss etwas auszuprobieren, ist immer interessanter. Mal ein paar Gespräche führen, finde ich gut. Kunden zuhören, finde ich gut. Und dann einfach machen und dann messen, weil das alte Spiel ist, würdest du dafür Geld ausgeben? Ja klar, wirst du wirklich Geld dafür ausgeben? Also 79 Cent für so eine App ist echt viel auf einem Handy, das 1200 Euro kostet. Also ich weiß nicht. Und das sind dann schon zwei Paar Schuhe. Und ja, interessant ist allerdings dennoch, dieser Supermarkt, der ist nicht in der Bay Area, der ist auch nicht in Tokio oder Südkorea, sondern der ist in Wien. Der ist im 6. Bezirk, das heißt, das kann man auch einfach mal ausprobieren. Ich glaube, sie haben auch einen FMCG-Fokus, wie es so schön heißt, einen Fast-Moving Consumer Goods-Fokus. Sehr, sehr interessant und bietet sich natürlich dann schon an. Und es wäre schon interessant zu sehen, was da passiert, weil wir natürlich auch wissen, wie wahnsinnig schwierig es ist für Produktinnovation, mal in einen echten Supermarkt zu kommen. Das ist ja ein unendlich schwieriges Thema, da einfach mal in einem Regal zu erscheinen. Und dort kann man dann schon etwas leichter wohl reinkommen. Also ich finde das super smart, wenn die Zahlen runtergehen, damit meine ich die Corona-Zahlen, dann freue ich mich, das auch mir anzusehen und bin da auch schon sehr neugierig drauf. Also ein schönes Stückchen Innovation im Herzen von Wien. Boah, das klang jetzt schon fast kitschig, oder? Aber egal. Ich glaube, jetzt müssen wir an der Zeit mal sagen, das waren jetzt sehr extensive News. Richtig, apropos News. Da war ja noch was, worüber wir sprechen wollten, Markus. Das hätten wir ja fast vergessen. Jetzt wird er wieder nervös. Jetzt kommt das Augenzucken. Nein, Spaß. Wir haben ja im Vorfeld festgestellt, dass es einfach Woche für Woche wahnsinnig viel zu sagen gibt. Und jetzt gibt es zwei Varianten, was wir machen können. Wir sehen, dass der Podcast eigentlich immer so ein bisschen länger wird. Und es gibt ein paar Leute, die uns sagen, nee, das finden wir total super. Und ein paar, die sagen, das finden wir super. Aber es fehlt uns die Zeit, das so alles so zu hören, wie, wo, was, wann. Und jetzt können wir natürlich sagen, ja, wir lassen etwas Substanz weg. Jetzt fange ich eigentlich auch schon an, die Hörerinnen und Hörer zu beeinflussen, oder? Durch die Art, wie ich das erkläre. Das ist das Problem bei Interviews. Also ich beginne schon zu werten. Also wir könnten entweder etwas Substanz weglassen, weniger in die Tiefe gehen, oder wir könnten einfach sagen, ja gut, diversifizieren wir auch. Und wir haben uns natürlich gedacht, ja, lassen wir Substanz weg, werden wir oberflächlicher. Not. So. Also wunderbar, so kann man auch schon sehen, so kann man auch eine Befragung machen. Finden Sie nicht auch, dass es total doof ist, dass die Sachen in grün sind? Ja, auch? Ja, ist schon dumm. Also wer in grün kauft, ist echt blöd, ha? Und Sie? Das heißt, Markus, was haben wir uns überlegt?
Ja, es ist derzeit ein Gedanke, aber es wäre auch mal spannend zu hören, was andere davon halten. Die Idee ist, ob wir nicht probieren, den Podcast zu teilen, zu sagen, okay, es kommt immer so wie bisher am Donnerstag die News der Woche, die Rockstars der Woche und vielleicht die Letters from You. Und dann gibt es eine zweite Episode jede Woche, die kommt am Sonntag oder am Montag, auch da gerne Feedback, weil ich bin zum Beispiel immer, ich denke mir, es kommen total wenig Podcasts am Wochenende raus. Es mag vielleicht dann liegen, dass weniger Leute am Wochenende hören, aber zumindest wenn ich Podcast höre, bin ich immer genervt, dass am Wochenende nichts Neues gibt. Also vielleicht wäre das ja auch ein interessanter Punkt, mal andere Meinungen dazu zu hören. Aber die Idee wäre, okay, am Sonntag oder am Montag kommt dann Deep Dive und Moonshot und Predictions. Und so quasi einmal die Woche eher tagesaktuelle News, eher viele kleine Themen und dann einmal pro Woche ein großes Thema mit Fokus. Keine Ahnung, ich glaube, vielleicht werden wir es in den nächsten Wochen mal testen, wenn jetzt nicht der große Aufschrei kommt und 10 Leute uns zurückmelden, bitte niemals tut das. Aber vielleicht probieren wir das dann in 2-3 Wochen mal und schauen auch, wie das dann ankommt. Wir sehen ja dann auch die Zahlen, ist sicher mal ganz spannend.
Build, Measure, Learn, das ist genau unser Mantra. Build, Measure, Learn, in dem Sinne, podcast@austrianstartups.com sagt uns, was ihr dazu dem Thema denkt. Und wir werden uns überlegen, ob wir auf eure Meinung eingehen oder nicht. Ich muss sagen, im Übrigen ist es auch schön, ich merke heute sind sie wieder aktiv. seid ihr aktiv. Auf Instagram purzeln gerade die Fragen noch alle dazu, was ich super, super spannend finde. Und das gefällt mir. Also ihr könnt mit uns gemeinsam das Ganze gestalten. Das wollen wir auch. Und wir lieben es auch, Letters from You, wie viel da mittlerweile kommt. Ich lese nur noch zwei Fragen vor, die wir da gerade bekommen haben. Als Vorschläge, buy services or implement yourself. Sehr interessante Diskussion. So ein Thema, kann man auch mal drüber diskutieren. Das typische make or buy. Was sollte man machen, was sollte man nicht machen? Und auch eine Frage, die da kommt. Was macht eigentlich dieser Startup-Beauftragte? Ein erster Rückblick. Auch eine spannende Frage, auch einfach mal zurückzuschauen und zu sehen, was ist passiert? Was sollte passieren? Was wird noch passieren? Zeigt gleich natürlich auch eine spannende Frage in die Richtung, wann kommt der Startup-Beauftragte? Der WKO ist ja auch schon angekündigt, wird auch bald kommen. Also sind viele spannende Themen, die uns da auch sicherlich die nächsten Wochen und Monate beschäftigen werden. Worauf ich mich ja auch freuen würde, wäre ein Rückblick unserer Moonshots und Predictions. Das könnte ja ein Weihnachtsspecial werden.
Ja, das machen
wir. Um zu sehen, wo haben wir am meisten daneben geballert.
Ja.
Viele Themen. Also Spaltung oder Unification des Podcasts. Siehst du, jetzt habe ich schon wieder beeinflusst, weil Spaltung ist negativ. Mehr Podcast oder weniger? Egal, jetzt hören wir auf. Jetzt geht's ja weiter zum Deep Dive.
Jawohl.
So, Deep Dive. Und dieser Deep Dive ist aus einem sehr aktuellen Anlass, aber vielleicht anders als ihr denkt, denn diese Woche starten wir ja eigentlich wieder mit dem Startup Monitor. Und Markus, erzähl uns mal, was starten wir damit und was ist überhaupt ein Startup Monitor?
Ja, der Startup Monitor ist entstanden aus unserem Willen, dass wir das, was wir tun, nicht mehr aufgrund von Bauchgefühlen tun. Ich meine, wir hatten schon immer das Gefühl, es braucht mehr Startups in Österreich und den Startups oder die Startups, die es hier gibt, die brauchen mehr Unterstützung und brauchen ein besseres Umfeld. Aber es war immer unser Anspruch zu sagen, okay, wir machen das eben nicht auf Bauchgefühlen, sondern auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten. Und das war das, was der Monitor bringen sollte und jetzt mittlerweile eben auch schon zweimal gebracht hat. Also das ist jetzt die dritte Auflage, die wir da starten. Gab schon 2018 und 2019 und ist eigentlich der Versuch, die Startup-Szene zu vermessen. Also sich anzuschauen, wie entwickeln sich Startups in Österreich, was bedeutet das überhaupt, also wie viele Startups gibt es wo, in welchen Bereichen, was machen die, was für Geschäftsmodelle, warum machen sie das, was sie tun, und auch, wie geht es ihnen dabei, was würden sie sich wünschen, dass sich verändert, und das machen wir in einem breiten Konsortium, also einerseits mit dem AIT und dem WU Gründungszentrum als Partner bei der Studie, aber andererseits eben auch mit Auftraggebern, die aus zwei Ministerien, der Wirtschaftskammer, den Rat für Forschung und Technologieentwicklung und etlichen Bundeslandpartnern auch sich zusammensetzen. Und das Ziel ist ganz bewusst, dass wir sagen, okay, es gibt eine zentrale Datenbasis für alle Startup-Entscheidungen, die es in Österreich gibt. Und das soll der Monitor sein. Das heißt, es gibt einmal im Jahr diese Umfrage, wenn man die ausfüllt, dann quasi ist das die Grundlage für alle Entscheidungen, die da getroffen werden. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen über die letzten Jahre. Im ersten Jahr hatten wir um die 500 Gründer, die mitgemacht haben, letztes Jahr schon um die 700. Ist natürlich der Wunsch, dass sich das auch in diesem Jahr noch einmal erhöht. Ich bin sehr gespannt, weil ich auch gar nicht beurteilen kann. Ich kann mir auch vorstellen, vielleicht sagen manche da draußen jetzt, ja, ich habe jetzt gerade so viel um die Ohren und es geht gerade alles so schlimm, dass ich keine Zeit habe, eine Umfrage auszufüllen. Gleichzeitig muss man halt sagen, eigentlich wäre es jetzt so wichtig wie noch nie, weil wir natürlich wissen müssen, wie es den Leuten da draußen geht und uns auch derzeit wahrscheinlich so schwer tun wie nie zuvor, weil es halt nicht die ganzen Events da draußen gibt, wo wir ja einfach auf der persönlichen Ebene reinfühlen können und dadurch uns ein Bild malen. Das gibt es halt derzeit nicht. Wir sind da sicher auch ein bisschen im Dunkeln und deshalb wahrscheinlich dieses Jahr so wichtig wie nie zuvor, dass da halt auch wirklich jedes Startup in Österreich teilnimmt und auch ehrlich teilnimmt, sich die Zeit nimmt, diese Fragen so zu beantworten, dass sie auch der Realität entsprechen. Und dementsprechend hier auch bitte ein ganz klarer Aufruf an alle Startup-Gründer und Startup-CEOs, die zuhören, bitte auf jeden Fall mitmachen. Wir posten den Link wie immer in die Podcast-Notes. Und andererseits haben wir uns aber auch gedacht, okay, es ist generell spannend, dass wir uns auch mal auf einer theoretischen Ebene überlegen, was bedeutet die Krise für Startups, was bedeutet die Krise für Entrepreneurship? Du hast vorher schon gemeint, okay, was für dich ganz neu ist, du siehst derzeit viel weniger Startups, es gibt viel weniger Dealflow für dich. Und da ist natürlich die Frage, okay, liegt das jetzt, wie besprochen, daran, dass man einfach auf weniger Events ist, oder liegt es auch daran, dass derzeit weniger gegründet wird? Weil, Hypothese, derzeit Leute mehr einen Drang nach Sicherheit haben. Ja, das könnte man als potenzielle Auswirkung sehen.
Ist spannend. Und wir haben uns gedacht, da müssen wir ein bisschen drüber reden. Und ich möchte mal ein paar Schritte zurückgehen. Nummer eins, wer am Monitor teilnehmen möchte, Nummer eins, der Link ist dabei. Nummer zwei ist, wenn man den Link nicht findet, wir werden ihn natürlich auch alle posten und natürlich auch auf austrianstartups.com findet man den Monitor auch. Wie lange glaubst du, dauert es, diese Umfrage zu durchlaufen, Markus?
Also wir haben das zeitlich gestoppt und sind in 15 Minuten durchgekommen. Ich glaube, wenn man sich manchmal bei manchen Fragen ein bisschen mehr Zeit nimmt, um darüber nachzudenken, dann kann das auch so 20 bis 25 Minuten dauern. Aber es ist jetzt keine große Welt an und für sich.
Also wenn du 15 bis 25 Minuten Zeit hast, um das Ökosystem selber ein bisschen mitgestalten zu wollen, dann bitte nimm sie dir. Ich glaube, wenn du wahrscheinlich diesen Podcast zuhörst, hast du ohnehin Interesse und eine Meinung daran. Und das Interessante ist auch, über die Jahre sind wir immer wieder gefragt worden, was ist eigentlich Austrian Startups? Und ganz am Anfang waren wir sicherlich so ein bisschen so der Sprachrohr der Startup-Szene. Wir haben jetzt eben aus Bauchgefühl heraus und gut dünken probiert, für die Startup-Szene zu argumentieren. Mittlerweile haben wir uns natürlich auch gewandelt hin zu einem Think Tank, und die Idee ist natürlich auch ganz klar nicht zu glauben, was gesagt wird, sondern ganz einfach Zahlen, Daten und Fakten, um Meinungen zu hinterlegen. Und für mich ist der Monitor ein ganz substanzieller Teil der Positionierung, wofür Austrian Startup steht und auch wofür ein Ökosystem steht, weil das Subjektive rausgenommen, das Drama ist rausgenommen, wir können einfach faktisch handeln. Das können wir aber auch nur, wenn möglichst viele von euch dran teilnehmen. Und klar, über die letzten Jahre hat mir eine sehr rege Beteiligung. Und du hast es auch schon gesagt, dieses Jahr ist noch wichtiger denn je. Und gerade wenn du vielleicht gerade auch im Notbetrieb bist, nimm dir dennoch die Zeit und bitte denk dran, wie wichtig das für uns ist. Denn am Ende des Tages ist das Datenmaterial, denen wir viele Dinge, die wir dann probieren zu forcieren, auch unsere Entscheidung zugrunde liegen. Oder zumindest unsere Intention zugrunde liegen, weil das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Und oft auch unsere Argumentation.
Also richtig,
wir wissen mittlerweile, dass Startups um die 20.000 Jobs in Österreich schaffen. Das ist schon, um quasi auch klar darstellen zu können, wie wichtig es ist, dass da auch was passiert, um das Potenzial aufzuzeigen, ist das natürlich super spannend.
Richtig, und du hast uns auch gesagt, ist schon gesagt, ich meine, wir wissen es. Und ich kann mich erinnern, in der Frühzeit, 2013, 2014, 2015, war es ja oft so, da haben wir uns dann irgendwelche Politiker geschnappt, gerade bei irgendwelchen Events, gesagt, wissen Sie, wie wichtig Startups sind? Nein, Sie? Ja, sehr. Wie wichtig? Ziemlich wichtig. Das ist natürlich jetzt extrem verkürzt. Aber dennoch ist es jetzt was anderes, als wenn man sagt, wir wissen, dass Startups 20.000 Jobs kreieren. Wir wissen, dass sie so und so viel bringen. Weil es hilft uns auch einfach, ganz klar zu benchmarken. Da brauchen wir euch dafür. Und Markus, du hast es auch gesagt, uns fehlt dieses Jahr aber auch irgendwie dieser Sentiment, den man normalerweise bei Events bekommt. Weil über die Jahre war es für mich dann auch immer so, und das ist das Interessante für mich, da habe ich auch noch immer keine Lösung für gefunden. Events kann man ganz wunderbar digital abbilden, aber diese Gespräche, die dann oft nach den Events stattfinden, auch gerade wenn die Leute dann zwei, drei Drinks gehabt haben und dann mal sagen, du schau, das hier ist echt unangenehm. Das ist dann manchmal auch so dieses qualitative Gespräch im Vorfeld, wo man mal so eine Grundrichtung hört, und wenn sich diese Grundrichtung häuft, dann kann man mal beginnen, mehr in die Richtung zu gehen, und das fehlt. Und deswegen brauchen wir euch dort so sehr. Und wir merken aber auch, dass viele von den Grundwerten, wofür wir stehen und wofür Startup eigentlich steht, wahrscheinlich noch wichtiger werden wird, weil ganz klar ist, viele Unternehmen sind vor die Hunde gegangen, werden vor die Hunde gehen. Wir haben auch über die letzten Monate gelernt, viele Unternehmen haben keine Nachfolger und Nachfolgerinnen, und fast alle sind im Krisenmodus, den großen Veränderungen, denen sie gegenüberstehen, und wenig Zeit darauf zu reagieren. Es ist natürlich genau das, sind genau die Gewässer, in denen wir uns wohlfühlen als Startup-Gründerinnen und Gründer. Das heißt, unsere Methodiken und unsere Ansätze werden immer wichtiger werden. A. Und B. Ja, wir sind einfach die KMUs und AGs von morgen. Das muss man einfach so sehen. Und umso wichtiger ist es, das mitzugestalten. Zeitgleich haben wir aber auch festgestellt, dass für uns ganz stark auf der Agenda aber auch steht, dieses unternehmerische Denken noch stärker zu vermitteln. Das ist jetzt auch wichtiger denn je, denn ich glaube, es gibt mehr Personen denn je, die einfach großen Herausforderungen gegenüberstehen. Und Entrepreneurship heißt für mich, eine Herausforderung, ein Problem zu erkennen und dann nach Lösungen zu suchen. Und wenn es Lösungen gibt, die anzuwenden, und wenn es keine Lösungen gibt oder unbefriedigende Lösungen, die selber zu machen. Und das ist es. Und dafür muss man gewisse Methoden anwenden. Und die sollten bitte nicht nur BWL-Studentinnen und Studenten Leuten aus familiengeführten Unternehmen offenstehen. Deswegen sagen wir und nehmen wir an, dass die Krise ja plötzlich ein großer Gamechanger für Entrepreneurship sein könnte. Oder Entrepreneurial Thinking.
Das ist, also es gibt sicher einen viel größeren Need jetzt auch noch für das Thema. Also wie du auch richtig angesprochen hast, eine Krise sorgt immer für Veränderung, und dann ein Motor der Veränderung ist am Ende immer auch eine Opportunity für Entrepreneurship, aber auch ein Need für Entrepreneurship. Und ich glaube, sowohl auf der persönlichen Ebene, wo halt viele Menschen, wir haben letzte Woche über Mental Health gesprochen, ich glaube wirklich, dass man viele Leute derzeit auch einen Kontrollverlust verspüren, dass viele Leute das Gefühl haben, sie sind Passagier in diesem ganzen Thema. Und ich glaube, Entrepreneurship kann ein Weg sein, wie man die Kontrolle wieder erlangt, wie man wieder selbst Pilot im eigenen Leben wird. Und ich glaube, das ist auf der persönlichen Ebene etwas, was sehr viel Potenzial hat. Ich glaube, es ist, wie du richtig sagst, auf wirtschaftlicher Ebene. Es werden viele Unternehmen diese Krise nicht überleben. Es wird neue Arbeitsplätze brauchen. Es wird viele Gründungen brauchen. Es wird viele neue Gründer brauchen und Gründerinnen. Und dafür braucht es Entrepreneurship und unternehmerisches Denken, wie du angesprochen hast. Und der dritte Punkt ist der gesellschaftliche Aspekt, dass es einfach Probleme gibt, die politisch schwierig lösbar sind im derzeitigen Umfeld von Populismus und Co. Wir sehen, wie schwer wir uns tun, seit 20 Jahren diese Klimakrise zu bewältigen, und langsam kommt vielleicht jetzt ein bisschen was in Bewegung, aber immer noch nicht etwas, was wirklich die Entwicklungen aufhält, die da entstanden sind. Genau da liegt unglaublich viel Potenzial auch, dass man Lösungen schafft, die viel schneller auch Wirkung zeigen. Und deshalb, braucht man gar nicht darüber diskutieren. Sind wir der Überzeugung, es wird mehr Entrepreneurship brauchen, es wird auch einfach aufgrund der Notwendigkeit mehr Entrepreneurship hoffentlich geben. Gleichzeitig sehe ich halt schon, also ich glaube, einerseits, wenn man sich das jetzt ganz konkret anschaut, die derzeitigen Entwicklungen der Krise, ich glaube, auf der einen Seite gibt es, was ich vorher schon ein bisschen angeschnitten habe, Leute, die jetzt schon eine gewisse Sicherheit suchen und eher jetzt aus der Erfahrung der Krise auch vielleicht in ein geregeltes Arbeitsverhältnis gehen wollen, wo man sagt, okay, das ist ein krisensicherer Job, das ist ein krisenfester Job. Und da ist, egal was kommt, ich habe zumindest das Geld, mit dem ich mir meine Wohnung und meinen Lebensstandard leisten kann. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass man sieht, und das ist ganz spannend, weil ich glaube, dass sich da auch Gesellschaftsschichten durchaus jetzt verändern und vermischen. Ich glaube, dass für manche Leute das auch ein Bruch im Leben ist, ein Bruch in dem, an das, was sie bisher geglaubt haben und wo auch vielleicht bisher irgendwie ihr Plan fürs Leben war, wo man halt sieht, okay, vielleicht jetzt auch durch Homeoffice, vielleicht jetzt durch die Unsicherheit, die mit der Krise kommt, will ich das wirklich? Will ich meinen 9-to-5-Job, wo ich eigentlich, was eigentlich ein Bullshit-Job ist, wo ich nichts zu tun habe, und der war eigentlich bisher ganz nett, weil ich konnte mich mit meinen Kollegen unterhalten, das war ein nettes Team und wir hatten unseren Spaß, aber jetzt sitze ich im Homeoffice und fadisiere mich oder sitze im Homeoffice und arbeite mich zu Tode, ist das wirklich das, was ich im Leben machen will? Und ich glaube schon, dass es da bei vielen Leuten auch ein Umdenken gibt und eine Sinnsuche und eine Suche nach Möglichkeiten, sich zu verwirklichen, auch im professionellen Sinn. Und es ist spannend, wie diese zwei Entwicklungen, die ich jetzt als Hypothesen aufstelle, wie die auch zur Veränderung unseres Ökosystems führen könnten.
Absolut. Also ich glaube, da war jetzt auch wieder viel dabei, was du gesagt hast. Und es ist natürlich klar, so eine Krise löst Unsicherheit aus. Und dann suchen Menschen nach Sicherheit. Das Schwierige ist natürlich, dadurch, dass wir so eine globale Krise haben, das ist meines Erachtens wirklich diesen krisensicheren Job, den wir vielleicht früher kannten, vielleicht gar nicht so mehr in der Form gibt. Was ich sagen will, ist, dass die Unsicherheit einfach vermehrt wird und das ist schwierig. Es ist interessant, mich haben dann auch ein paar Leute über die Zeit kontaktiert und gesagt, also magst du dir jetzt nicht mal was Sicheres suchen und so. Und das fand ich interessant. Es ist natürlich klar, wenn man was gründet oder permanent in diesem Bereich arbeitet und immer wieder neue Dinge macht, das ist natürlich hochgradig unsicher. Das muss man wissen. Aber im Umkehrschluss, dadurch, dass die Zeiten jetzt so instabil sind, ist halt die Frage, wo ich das finde. Und zeitgleich hast du auch gesagt, was ich interessant finde, ist, man muss der Typ dazu wollen. Als selbstständiger Mensch, als Unternehmer, liegt es immer irgendwie an mir, mich daraus rauszuschaufeln. Das ist natürlich einerseits viel Last, das ist viel Druck. Aber ich merke halt bei mir, wenn Krisen kommen aus verschiedenen Ebenen, jetzt bin ich nun doch, bald sind es 10 Jahre selbstständig, wenn etwas passiert, das ist immer unschön. Und meine Reaktion ist immer die gleiche. Ich arbeite noch härter und ich gebe noch mehr Gas und ich probiere noch mehr und ich mache noch mehr Follow-ups und. In jedem Projekt, in dem ich involviert bin. Und ich finde das interessant. Es ist aber immer die Frage, was für ein Typ man ist. Mir gefällt es eben, das Ruder fest in meinen Händen zu halten und es steuern zu können. Ich bin ein Typus, ich muss das auch irgendwo so haben. Ich nenne das immer meinen Jagdtrieb. Also damit meine ich einfach, mir gefällt das, nach der nächsten Opportunity zu suchen. Mir gefällt das, Leute zusammenzuführen. Mir gefällt es, zwischen den Zeilen zu lesen. Mir gefällt es, wie soll ich sagen, eine Idee so lange voranzutreiben, bis sie zum Laufen kommt. Das finde ich unendlich faszinierend. Das treibt mich mehr an als viele andere Dinge. Ich weiß aber, das hat nicht jeder und das will auch nicht jeder. Und diese, wie soll ich sagen, die Siege sind schöner und die Niederlagen sind schlimmer, weil man natürlich im Entrepreneurial-Bereich ist. Und das Lustige ist, ich habe auch während des Lockdowns, wurde so oft dann immer wieder auch über diese Analogie des Startup-Rollercoasters gesprochen. Und das Lustige ist, ich habe mich dann tatsächlich, und das war, man hatte ja plötzlich so viel Zeit zum Denken, aber ich habe sie mir genommen und ich laufe ja auch immer so gerne und habe dann wirklich mal überlegt, wie so eine Achterbahnfahrt denn wirklich ist. Weil ich habe diesen Satz auch schon so oft gesagt. Was ich aber so interessant fand, ist, eine Achterbahnfahrt, es gibt's, wir müssen die erste Fahrt betrachten, nicht die 97. weil cool, dann weiß ich ja, sondern das allererste Mal, wenn man das macht. Und man steht nun davor und man möchte sich committen. Man stellt sich in diese lange Schlange und man sieht dieses riesige Ding. Man weiß nicht, wie lange man warten muss. Und immer wieder zischt dieses Ding vorbei und Leute schreien. Irgendwo am Ausgang siehst du Leute mit großen Augen und die sind meistens ganz glücklich. Nicht alle. Und immer wieder hörst du die schreien und du kommst immer näher. Und immer näher. Und mit diesem Näherkommen hinterfragst du immer wieder deine Entscheidung. Aber du kannst jederzeit noch raus. Und dann kommt der Moment, wo du die Karte kaufst. Du hast dich committed und du bist plötzlich in diesem, wie soll ich sagen, in diesem Gitter, wo du dann durchgehst und du bist in diesem Kanal, wo du dann eigentlich auch nicht mehr rauskommst. Das finde ich spannend. Das ist der Moment, wo du gesagt hast, okay, let's do this. Und dann kommst du immer näher und immer mehr. Und jetzt ist das interessant. Du fängst an zu hinterfragen, ist das eine gute Idee? Dann setzt du dich rein. Und dann kommt der Moment, wo du dann festgelockt bist. Jetzt hast du wirklich schon unterschrieben. Und dann kommt der Moment, wo es bergauf geht. Und das ist der Moment, wo du dir wirklich denkst, oh mein Gott, was tue ich? Und das ist, glaube ich, der Punkt, sobald du begonnen hast, in die Ramp-Up-Phase kommst, das ist das Allerschlimmste. Und dann bist du ganz oben am Peak. Und dann geht's los. Und dann fängt die Fahrt an und du hast committed. Du musst da jetzt durch. Und dann gibt es die einen, die es genießen und sagen, that's it, ich liebe jede Höhe, jede Tiefe, jeden Looping. Genießen das, wissen, wann sie anspannen müssen, wissen, wo sie hinschauen müssen und lieben es. Und die anderen, die jede Sekunde hassen, weil sie sich nicht richtig nicht eingeschätzt haben, ob ihnen das gefällt oder nicht. Dann gibt es die, die aus freien Stücken drin sitzen. Und dann gibt es die, die überzeugt wurden und es eigentlich gar nicht machen wollen. Ja, und dann ist halt irgendwann die Fahrt vorbei und du gehst raus. Und das ist für mich ein bisschen Entrepreneurship. Da gibt es die einen, die direkt davor speiben, die sagen, ich mache das auch nie wieder. Und man muss dafür auch Vorbereitung treffen. Und egal wie fest dein Magen ist, wenn du halt davor Gulasch und 5 Bier konsumierst, ist das halt auch eine blöde Idee. Also insofern, do your homework.
Also wofür steht jetzt Gulasch und 5 Bier, bitte?
Das ist zum Beispiel, wenn du in eine Unternehmung gehst und nicht deine Hausaufgaben gemacht hast und zum Beispiel nicht kalkuliert hast, wo ein Preis liegen soll, wenn du Märkte unterschätzt hast, wenn du einfach nicht verstanden hast, was du tun musst, wenn du zum Beispiel sagst, ich nehme erstmal ein super geiles Office-Firmenwagen und die geilsten Visitenkarten ever und mache eine Burn-Rate von 10.000, ohne überhaupt zu wissen, wann ich einen Return kriege. Das ist für mich wie vor der Achterbahnfahrt ein Riesengulasch und 5 Bier trinken. Ja, Es gibt Leute, die kommen damit durch, logisch. Das gibt's auch. Ich weiß nicht, ob ich sie bewundern soll oder einfach irritiert bin. Aber du musst halt im Vorfeld auch deine Hausaufgaben machen. Dann gibt's die Leute, die das Handy in der Brusttasche haben, das Handy verlieren. Same thing. Do your homework. Und reg dich dann nicht auf.
Ich musste jetzt an schlechte Cap-Tables eigentlich denken bei Gulasch und 5 Bier. Weil auch schönes Beispiel. Das ist ein Ballast, den du einfach mitträgst für immer, wenn du, keine Ahnung, halt dir von einem Investor viel zu viel Geld ab oder viel zu viele Anteile abnehmen lässt am Anfang oder generell gleich einmal mit viel zu vielen Gesellschaften da reinstartest oder so.
Das auch ist halt etwas, gibt dir die Garage.
Genau.
Für 15%, weil die Garage ist auch einiges wert im Jahr.
Aber ich fand schon spannend, was du gesagt hast, bezüglich, man ist der Typ dafür oder nicht. Und das ist etwas, was ich mich immer auch frage, jetzt im Zuge unserer Bildungsaktivitäten. Wie viel ist das genetisch, du bist ein Unternehmertyp oder nicht? Und wie viel ist halt einfach Bildung, Umfeld etc.? Also wie viel ist halt einfach, was lernst du von deinen Eltern, von deinen Freunden aus der Schule?
Weißt du was schon, da muss ich gleich einhaken. Ich glaube, da gibt es so eine Zweiteilung. Ich glaube, es gibt die einen Leute, ich bin ja halb Hamburger, halb Norddeutscher. Und da gibt es das Bild des Hamburger Kaufmanns. Das ist dieser ehrwürdige Kaufmann, der ist Kaufmann aus Überzeugung. Und es geht um die kaufmännische Tätigkeit. Ich glaube, es gibt Leute, die wollen kaufmännisch tätig werden und denen gefällt das, ein Unternehmen zu führen, in welcher Form auch immer. Sehe ich mich nicht so. Und es gibt die Leute, die Probleme erkennen oder Dinge erkennen, die sie bewirken wollen. Und die sie verändern wollen und die dadurch getrieben werden. So, da sehe ich mich ganz stark. Und worauf ich hinaus will ist, ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die ihren Purpose erkennen und durch diesen Purpose dann sagen, diesen Purpose kann ich oder diese Herausforderung kann ich lösen, indem ich gründe. Und es geht ihnen nicht ums Gründen so sehr wie um dieses Problem zu lösen oder etwas zu verändern. Und ich glaube, das erstere Thema, das kaufmännische Thema, das ist sicherlich ein großes Bildungsthema. Und wenn du aus einer kaufmännischen Familie kommst, das früh lernst, am besten noch früh mit Spielen sozialisiert wirst, weißt du, was ich meine, spielst gern Monopoly, dein Vater oder deine Mutter ist am besten Bankerin, ich übertreibe gerade sehr, aber egal. Und du zählst halt gerne und machst das, geil. Weltklasse. Variante 2 ist, glaube ich, eher, du hast ein Interesse und plötzlich merkst du, da passiert was. Und ich meine, bei dir zum Beispiel, ich meine, wir wissen, bei dir ist natürlich auch das runde Leder etwas, was dich sehr, sehr vorangetrieben hat. Für die, die nicht wissen, was es ist. Das ist kein kranker Scheiß, ich meine Fußball damit. Nichts Komisches. und plötzlich passieren Dinge und ich weiß, oh Gott, jetzt lehne ich mich wieder weit aus dem Fenster. Es ist Liverpool, oder?
Ja,
gut. Natürlich. Und ich weiß zum Beispiel, würdest du morgen, angenommen, du wärst jetzt 20 und du würdest lesen, Investor kauft Liverpool Stadion, es wird abgerissen, wenn nicht 5 Millionen Euro aufgestellt werden bis Ende des Jahres, dann gäbe es Leute, die aufgrund von so einer Überschrift plötzlich unternehmerisch tätig werden würden. Hm. Richtig?
Good point. Ja.
Und das ist, glaube ich, etwas, ganz viele Leute, die werden aktiv und sie wissen noch genau nicht was, sie müssen einfach tun. Und das finde ich das Spannende, dieses Trust the Flow, dieses, okay, ich weiß noch nicht, wie es funktionieren wird, aber ich vertraue darauf, dass ich es irgendwie rausfinden werde und dann kriege ich Momentum. Und diese Variante 2, glaube ich, die muss man nicht lernen, sondern muss einfach seiner Leidenschaft folgen. Und das, glaube ich, das kann, dieses Leidenschaft folgen, das kann man jedem zeigen. Aber die Leidenschaft ist in einem drin, die muss nur erweckt werden.
Mhm. Spannend.
Mhm. Und ich glaube aber, das ist aber wiederum, jetzt muss ich mich korrigieren, das ist natürlich auch wieder gewissermaßen ein bisschen ein Bildungs- und Medienthema, weil wenn ich natürlich jeden Tag verschiedensten Themen ausgesetzt werde, werde ich früher oder später etwas finden, was mich begeistert. Wenn ich jeden Tag rund um die Uhr, was weiß ich, RTL 2 schaue, nichts gegen RTL 2, aber holy shit, das ist schlimm, und nichts anderes, dann weiß ich nicht, ob ich meine Leidenschaft finden werde, die vielleicht Raketenwissenschaft ist, weil ich diesen Content nicht sehe. Und ich bin bis heute noch immer meinen Eltern unendlich dankbar, dass sie mir gerade in sehr junger Kindheit verschiedenste Bücher gegeben haben. Da gab es so eine Reihe, die hieß Was ist was? Großartige Bücherreihe von verschiedensten Themen. Und es gab Bücher und das Interessante ist für mich, den Text fand ich nie so interessant, ich fand die Bilder immer toll. Und ich bin bis heute so ein Bildertyp, nicht wie Donald Trump mit Comics, aber ich und das sieht man auch in meinen Keynotes. Meine Keynotes leben von Bildern und meine Sprache ist dann auch oft sehr bildlich. Und das ist etwas, das habe ich in frühen Jahren schon gemerkt. Und da gab es Themen, die haben mich zutiefst fasziniert. Bücher, die haben mich zutiefst begeistert und andere haben mich nicht so interessiert. Und dann hast du aber etwas und das kriegst du aber nur, wenn dir eine ganz breite Bildung auch oder zumindest ein Ansatz von Bildung vermittelt wird. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Und dann musst du Leuten Werkzeuge zur Verfügung stellen. Ich glaube, es ist ein Push und Pull. Und da muss natürlich auch Entrepreneurship oder dieses Problemlösungsdenken etwas sein, was man Leuten anbietet und sagt, schau, wenn du da was hast, das willst du verändern. Hast du schon mal darüber nachgedacht, das so zu machen? Und ich glaube, bis heute ist ein riesen Kommunikationsthema. Und ich glaube ja bis heute, und jetzt werde ich wieder ein bisschen ein breites Grinsen bei Markus auslösen. Ich glaube auch bis heute ist es so ein riesen Breitenthema, dass das auch Themen sind, die müssen in einer sehr einfachen Sprache in die breitesten Medien, die es überhaupt gibt, um Leuten zu zeigen, es gibt es. Und wie ganze Länder Tennisprofis geworden sind, Fußballprofis oder Tanzprofis, muss auch so etwas passieren, dass Menschen halt auch lernen, wie das geht. Ich bin ja noch immer der Meinung, dass wir sowas im ORF haben müssen.
Ja, das sind wir einer Meinung.
Oder? Just saying. ORF, ja. Startup-Show muss in den ORF. Warum ORF? Nichts gegen Puls 4. Das ist auch cool. Die machen auch ihre Art. Das finde ich sehr gut. Aber ich glaube, es muss ein Format, das noch viel früher ist, noch viel breiter. Und das auch wirklich Oma, Onkel und Tante da sehen, da ist etwas. Und die Eltern auch sehen, da ist etwas, die dann ihre Kinder für diese Themen begeistern. Die Kinder sind klar, die finden wir nicht im Fernsehen. Aber die Eltern und die Großeltern. Und da muss, glaube ich, ein super simples Format her, die genau zeigt, wie man Probleme erkennt und Lösungen macht. Just saying. Aber ich glaube, jeder, der länger als 10 Minuten mit uns gesprochen hat, hat diese These schon mal gehört.
glaubst du, jetzt zurückkommend auf Krise, wir haben in 2 Jahren mehr Gründer und Gründerinnen als heute?
Ja, ganz klares Ja, weil ich glaube, dass sicherlich viele Jobs abgebaut werden die nächsten Monate, was grausam ist. Das klingt immer so einfach, oder es werden Jobs abgebaut. In Wahrheit werden Existenzen zerstört, es werden Dramen ausgelöst, Beziehungen zu Ende gehen, Mieten nicht gezahlt werden, Lebensumstände sich verändern, ganz fürchterlich. Und ich weiß immer nie, wie man es ausdrücken kann in dieser Dramatik, die es bedeutet. Und dadurch werden aber wieder neue Jobs geschaffen werden müssen, was auch immer so einfach klingt. Und ich glaube, es gibt dann bestimmte Leute, die suchen werden nach bestehenden Jobs und warten, bis Jobs für sie geschaffen werden. Und viele aus der Not heraus oder aus der Unsicherheit heraus selber ihren Weg gehen werden und irgendwo ja etwas machen. Und ich glaube, daraus werden eine Reihe von Gründungen kommen. Das Problem ist aber, die Herausforderung ist, habe ich ein Handwerk, das ich anbieten kann? Handwerk meine ich jetzt im übertrageneren Sinne. Habe ich denn etwas, was ich selber und auf eigene Rechnung machen kann. Und ich glaube, viele werden nicht lange genug warten, bis dann von alleine, bis dann etwas kommt und selber etwas machen und schaffen. Ich glaube, eine große Herausforderung, die wir allerdings haben, ist es, wie soll ich sagen, nicht nur das Ganze im urbanen Raum zu ballen, sondern auch in nicht attraktiven Gebieten auch neue Sachen wieder zu schaffen, weil wenn irgendwo, es gibt ja diese typischen kleineren Ortschaften, wo es dann 1, 2 Werke gibt, Unternehmen ja. gibt, die es seit 100 Jahren gibt, wenn die wegpurzeln, dann ist es nochmal ein unendlich größeres Drama, als wenn zum Beispiel in Wien etwas weggeht, wo man, na gut, da gibt es dann Alternativen und die werden kommen. Und das ist, glaube ich, etwas, da werden Leute unternehmerisch tätig werden. Ein bisschen ist für mich auch im übertragenen Sinne immer, und da ist für mich Entrepreneurship ein Schlüssel. Und ein bisschen ist es für mich wie jemand, der mit dem Rücken gegen die Wand steht, wie ein Soldat, Rücken gegen die Wand, umzingelt, keine Munition mehr und man schmeißt den an Bajonett zu. Und dann gibt es die einen, die sagen, oh Gott, was soll ich denn damit? Und die anderen, die es aufpflanzen und mit dem Mut der Verzweiflung kämpfen. Und ich glaube, wenn man umzingelt ist, kann man ja ohnehin nur angreifen oder sich hinlegen. Und dann gibt es 2 Typen. Und ich glaube, viele sind dann die, die sagen, okay, let's go for it. Und das ist, glaube ich, ein Gedanken, den ich in vielen sehe. Und when the going gets tough, the tough get going. Und well, the going is going to get tough für viele. Und zeitgleich aber in Zeiten der Veränderung ist viel möglich. Das muss man auch immer sagen. In Zeiten der Krise, in Zeiten der Veränderung ist genau das, dass Leute offen sind dafür auch.
Ja, weil sich halt auch wieder neue Perspektiven ergeben und so. Also es ist, glaube ich, dass diese Scarcity, die da ist, die schafft halt schon wieder einfach Probleme, die gelöst werden sollen und wollen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum halt in Krisen immer dann noch immer wieder Wellen an erfolgreichen Startups entstehen. Wenn man sich jetzt Airbnb anschaut, die halt in der Finanzkrise entstanden sind, weil sich Leute damals keine Hotelzimmer leisten konnten. Und da ergeben sich schon Opportunities. Ich bin halt gespannt, was das halt mit der Struktur der Startup-Szene auch macht, wie sich die Leute verändern, die drin sind. Wie viele jetzt wirklich einfach ganz bewusst, also ich kenne jetzt schon ein, zwei Leute, die die letzten Jahre ein Startup gemacht haben und gesagt, na, es reicht ihnen jetzt. Und das hat ihnen jetzt wirklich den Rest gegeben und sie möchten jetzt einen geregelten Job, wo sie nicht jeden Tag schlecht schlafen. Ja, das ist jetzt hart gesagt, Horrorstory, aber ich glaube schon, dass diese Entwicklung auch da ist. Na, aber ich glaube, das kann schon jetzt nochmal stärker.
Das ist das Lustige übrigens, weswegen wir den Austrian Startup Monitor haben. Das wäre so eine Diskussion. Ich glaube schon, ich glaube nicht, ich glaube schon, ich glaube nicht. Okay, Blutwiese, Messer, morgen 10 Uhr. könnte man natürlich so machen, oder wir haben Zahlen, Daten, Fakten, womit wir das auch ein bisschen belegen können. Es kann schon sein, dass es mehr ist. Man muss natürlich sagen, diese Unsicherheit ist natürlich stärker und die ist natürlich auch unangenehmer dieses Jahr. Merke ich ja auch bei mir. Wir haben letzte Woche auch drüber gesprochen. Logisch, ich merke auch dieses Jahr, obwohl ich jetzt 10 Jahre in diesem Bereich bin. Das Lustige ist, davor habe ich halt selber maximale Unsicherheit gehabt, aber viele meiner Partner, mit denen ich gearbeitet habe, die waren dann, ja, da war alles geregelt, cool. Jetzt ist aber alles unsicher. Natürlich nagt das an einen. Und natürlich, wenn man dann irgendwann sagt, hier, magst du nicht, gibt es bestimmt Leute, die sagen, klar. Und Umstände ändern sich und verändern sich. Und ich glaube, man kann nie ausschließen, welchen Weg man geht. Aber dennoch, ich glaube, das ist, ich glaube, es wird weit mehr Gründungen geben in den nächsten Jahren. Es muss so sein, weil die Alternative ist einfach keine schöne. Und ich glaube letztendlich, das Schöne ist ja auch, was du gesagt hast, man kann ja selber Kapitän seines Lebens werden. Und das gefällt mir. Und mir gefällt dieser Gedankengang, das zu machen. Und ich glaube aber, das ist unfair, wenn wir diese Option, dieses Werkzeug nicht einer breiten Masse zur Verfügung stellen.
Ja,
und das stimmt. Und das ist ja in line mit unserem Nordstern, dass Entrepreneurship so zugänglich wird wie Skifahren in Österreich. Das ist unser Nordstern. Da muss man so früh wie möglich ansetzen. In Schulen und im TV und überall. Und Leuten sagen, hey, komm, hier sind die Werkzeuge, mach. Und die Werkzeuge sind ja sehr, sehr simpel, in Wahrheit. Das ist ja das Spannende. Wir sagen ja nicht, jeder soll der Neurologe werden oder Neurologin. Muss man sagen, ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen tricky.
Die Werkzeuge sind simpel, nur die Anwendung ist kompliziert.
Hier ist ein Hammer, ein Stanley-Messer und ein Whisky. Viel Glück. Das ist ja unfassbar. Einer der ersten Bücher, die ich dann von meinen Eltern hatte, das war Was ist was Medizin? So großartig. Würde mich interessieren, podcast.austrianstartups.com, ob ihr auch diese Bücher kennt. Und da ging es um die Medizin und da war einer dieser Dinge drin, soweit ich mich erinnern kann, da wurde dann moderne Medizin gezeigt. Christian Bernard hat mich total fasziniert, der erste Mann, der erste Arzt, der ein Herz transplantiert hat. Es waren dann aber auch so die wilden Werkzeuge von früher. Die Knochensägen und die Dinge, da gibt es etwas, das nennt sich Trapanation. Ich glaube, ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Kennst du das?
Nein.
Gut, ist gut so. Ich erzähle dir mal, ist total schön. Also stell dir vor, du gehst zum Arzt und sagst, ich habe Kopfschmerzen. Heutzutage sagt der Arzt, okay, Variante 1, ich gebe den Aspirin, alles wieder gut, Problem bleibt, aber das Eigentliche, die Symptome verschwinden mal. Oder Variante 2, mach mehr Sport, streck dich, denke über dein Bett nach, bla bla bla. Damals hätte der Arzt gesagt, ich habe eine Lösung. Was wir machen werden, ist, wir werden einen Teil deines Kopfes rasieren, dann werden wir dich an einen Sessel festbinden und festhalten. Vielleicht gibt es einen Schluck zu trinken vorher, aber das wissen wir nicht. Und dann werden wir mit so einem handgetriebenen, etwas breiteren Bohrer, der ist so ungefähr so breit, keine Ahnung, 3-4 Zentimeter breit und dreht sich mit so Zacken, werden wir einen Teil deiner Schädeldecke entnehmen. Dann lassen wir das offen und so sollte der Druck in deinem Kopf entweichen.
Oh.
Das jetzt sagen wir 15., 16., 17. Jahrhundert, bitte, 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 die Mediziner unter euch korrigiert mich, ich weiß, die Zahlen sind wie immer falsch, aber trotzdem, und dann läufst du halt mit so einem Loch in der Rübe rum.
Und stirbst, hey, weil du eine Infektion bekommst, oder?
Nein, 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 die Kopfschmerzen verschwinden. Aber ernsthaft, stell dir mal vor, das ist schon gut, das ist schon gut und ja, Zeiten ändern sich, Methoden ändern sich. Das Problem bleibt, die Methoden werden besser. Aber stell dir mal vor, du hörst jetzt an und sagst so, ach so, okay, also so ein Bohrer in die Rübe, das Loch, Nee, mach mal. Und tatsächlich ist das schon vor Tausenden von Jahren gemacht worden. Es werden immer wieder Schädel gefunden, wo so etwas vorgenommen wurde und auch mehrfach vorgenommen wurde und Leute interessanterweise auch überlebt haben. Ein bisschen zumindest.
Ja, klar.
I mean, what could go wrong, richtig? Und wenn man dann dreht und dann denkt, dass man erst im 19. Jahrhundert drauf gekommen ist, dass man Hände waschen könnte vor medizinischen Eingriffen. Ja, gut.
Ja. Man lernt,
ja,
schaut,
gut.
Wir lernen auch.
Man lernt.
Wir lernen
über Aber auch das hat mich zutiefst beeindruckt. Richtig, man muss immer die richtigen Werkzeuge auch haben, immer neue Werkzeuge. Jetzt sind wir weit abgedriftet. Aber dennoch, Begeisterung in Kindern zu wecken. Und manchmal kann ein Buch, ein Bild, ein Satz, ein Leben entscheiden. Und das ist, was ich so interessant finde. Und das ist, glaube ich, etwas, was eine Riesenaufgabe ans Bildungssystem ist. Und eine Riesenaufgabe natürlich auch an uns, das auch zu gewährleisten. Heißt aber auch, dass so ein Satz auch in eine ganz falsche Richtung losgehen kann und auch negativ beeinflussen kann. Und wer etwas ja Unternehmer, es sind ja nur die Reichen, das ist sehr gefährlich, das kannst du nicht, das ist viel zu schwierig, das kannst du dir nicht leisten, das ist schon schwierig. Das ist eine falsche Richtung und ich glaube, da legen wir uns viel in den Weg.
Ja, ich meine, ich glaube, du hast vorher auch etwas Spannendes gesagt, was wir gleich in unseren Letters from You noch einmal diskutieren werden, nämlich, dass du glaubst, dass die Notwendigkeit, das Getriebenwerden ins Unternehmertum, dass das ein positiver Faktor sein wird. Also vielleicht da auch quasi jetzt ein Ende für den Deep Dive und ein Beginn für Letters from You, weil da gab es schon zum letztwöchigen Brief, den wir bekommen haben, gleich nochmal Reaktionen. Also ganz dürfte ein polarisierendes Thema sein.
Markus, das war gerade ziemlich elegant, die Überleitung.
Dankeschön, ich lerne.
Ja, nein, das war also richtig smooth. Das war gut. Ja, gebe ich dir eine 9 von 10.
Oh, na schau.
Nee, das war gut. Einfach nur 10 von 10 gibt es einfach nicht so schnell, weil das ist ein Prozess. Sauber, schön gemacht. In dem Sinne würde ich sagen, beenden wir diesen Deep Dive und gehen gleich zu den Letters from You, weil da ist auch einiges zu diskutieren. So, und es ist Zeit für Letters from You. Und da hat uns ein weiterer Brief erreicht von Ben. Und Ben hatte seine Gedanken mit uns geteilt und da war ziemlich viel dabei. Und da wollen wir ein, zwei Dinge aufgreifen, die uns da als Input gefallen haben. Erzähl mal, Markus.
Ja, wie du schon richtig sagst, das ist eine Reaktion auf unseren Leserbrief von letzter Woche und dementsprechend auch vielleicht ein bisschen auch eine Reaktion auf das, was du vorher gesagt hast bezüglich Hunger und quasi manchmal schafft auch eine gewisse Knappheit den Anreiz, dass man sich da auch richtig reinhängt. Und der Ben sieht das definitiv anders. Der schreibt, also kurze Einleitung, dann die Grundthese, dass Menschen hungrig, aka arm sein müssen, um motiviert zu sein, ihr Umfeld zu gestalten, finde ich nicht nur bedenklich, sondern auch unhaltbar. Alle Menschen werden intrinsisch motiviert geboren. Wenn unsere Grundbedürfnisse gestillt sind, betätigen wir uns kreativ und versuchen automatisch, die Situation der Menschen in unserem Umfeld zu verbessern. Hierzu braucht es keinen Hunger, sondern im Gegenteil Sicherheit und Komfort. Wenn ich diese Einstellung nicht teile, sondern im Gegenteil davon ausgehe, dass Menschen externe Motivatoren brauchen, um über sich selbst hinauszuwachsen, warum gründe ich dann eine eigene Firma? Dieses Paradigma der Zusammenarbeit kann ich viel effizienter in der Old Economy finden. Und dann etliche andere Punkte. Am Ende schreibt er, wie weit wir davon entfernt sind, dass Gründerinnen ohne existenzielle Angst an der Lösung gesellschaftlicher Probleme arbeiten können, habt ihr ja auch in eurer Folge zum Thema Mental Health gut besprochen. Kein Wunder, dass auch die größten Idealisten sich irgendwann verkaufen und ihre Ideen aufgeben, abschwächen, um dem Burnout zu entgehen. Geht uns da auch nicht viel anders. Also ziemlich direkte, unverblümte Worte. Lustigerweise hat auch der Dominik, der uns den Leserbrief letzte Woche geschrieben hat zu dem Thema, noch einmal eine Reaktion geschickt auf das, was wir im Podcast dazu gesagt haben. Auch kurze Einleitung dann. Ich bin absolut bei dir, dass Opportunity-Driven mehr Sinn macht beim Gründen. Das, was ich aufgezeigt habe, war vor allem das Thema Drive. Ich meine damit, dass in Berlin oder auch Barcelona es Personen zu Startups zieht, um dort zu arbeiten und zu lernen, wie sie später vielleicht mal selbst gründen können. ohne schon konkret an einem Need zu arbeiten. In Berlin gibt es mit der Bahn, Siemens oder Bayer auch einige Konzerne, die wirklich guten Leute, gehen aber lieber zu Ex-Startups oder Startups, einfach weil sie an was Größerem arbeiten wollen und nicht in einem Konzern verwalten wollen. Und genau dieses Mindset fehlt mir in Österreich, dieses Get your hands dirty and out of your comfort zone Attitude. Also wir haben da jetzt zwei ganz spannende Punkte. Ich glaube auch, teilweise reden wir vielleicht alle ein bisschen an uns vorbei, aber andererseits gibt es, glaube ich, schon auch unterschiedliche Perspektiven da. Was sagst du jetzt zu den zwei Meinungen, die wir gehört haben?
Also ich finde es super interessant. Ich glaube, es wäre auch mal ein eigener Deep Dive, muss man dazu sagen. Und ich glaube, das Thema intrinsische Motivation versus hungrig sein, heißt eine schwierige Diskussion. Und damit meine ich einfach, ich glaube, es gibt Leute, auf die das zutrifft. Und ich glaube, es gibt Leute, auf die das nicht zutrifft. Das Thema des bedingungslosen Grundeinkommens ist ja ein sehr aufgeladenes, sehr schwieriges Thema. Was ich damit meine ist, ich glaube nicht, dass alle Menschen sozusagen hungrig sein müssen und ihrem Hunger überlassen sein sollten. So, ich habe das jetzt etwas sperrig formuliert. Ich glaube aber Leute, die etwas verändern wollen, die brauchen auch oft diesen Druck und diesen Hunger. Zeitgleich bin ich allerdings ein Riesenverfechter des Sozialstaates und der Möglichkeiten, dass man da jetzt nicht komplett einfach sagt, hier, friss oder stirb. Und dass man natürlich Menschen immer einen doppelten Boden anbieten sollte. Das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ist natürlich eine schwierige Geschichte, wie es geht. Ich glaube, wenn wir aus amerikanischer Sicht diskutieren würden, würde man sagen, ja klar, brauchen wir sofort, weil da ist nichts. In Europa, wo es natürlich Gott sei Dank viele Sozialleistungen gibt, ist natürlich schon ein bisschen mehr und da ist schon so ein Fangbecken. Ich würde da gern aber wirklich mal in die Tiefe gehen und darüber diskutieren und auch verschiedene Positionen auch noch besser verstehen. Ich meine auch, es gibt so viele Studien, die sagen, bedingungsloses Grundeinkommen ist perfekt. Es gibt so viele Studien, die sagen, nein, es ist ganz schwierig. Und dann komme ich aber auch schon zum Ende meiner Erörterung. Ich glaube, es ist aber ein Thema, das immer wichtiger wird zu besprechen, besonders wenn auch Themen wie Automatisierung und Co. zunehmen und einfach viele, viele, viele Jobs wegbrechen. Muss man mal drüber diskutieren. Ich glaube aber, dass viele Leute in einer Bequemlichkeit vielleicht dann nicht mehr den unbequemen Weg gehen würden. So.
Ja, ich meine, das ist, glaube ich, auch ein sehr ideologisch mittlerweile besetztes Thema. Ich glaube aber gleichzeitig auch, es ist wirklich etwas, wo wir wieder zu unserem Kernthema Bildung zurückkommen. Weil ich glaube, bin voll bei dir, ich glaube, derzeit mit dem Bildungssystem, das wir haben und mit der Art und Weise, wie wir Menschen auch aufs Leben vorbereiten, würde das tatsächlich dazu führen, glaube ich, dass wenn du diese Anreize wegnimmst, die es gibt, dass viele Leute auch verkommen in der Bequemlichkeit, verkommen in und zwar nämlich auch auf persönlich negativer Ebene. Also ich glaube auch wirklich, dass die persönlich damit Probleme hätten, aber einfach, dass die Routinen, die sie gewöhnt sind und so weiter. Also ich glaube nicht, dass viele Menschen bereit sind für diese Welt. Gleichzeitig müssen wir sie darauf vorbereiten. Ich glaube, es ist, wie besprochen, das Essentiellste, dass wir einfach Menschen auf ein Leben mit einem Grundeinkommen, ein Leben mit einem Ich selbst kann etwas gestalten, ich selbst kann etwas beitragen, ich selbst kann meine Leidenschaften einbringen, vorbereiten. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dann kann das sehr gut funktionieren und dann kann daraus auch eine sehr produktive Gesellschaft entstehen. Aber ich teile schon auch die Ansicht, dass es da draußen derzeit auch viele Menschen gibt, die einfach so wie viele es nicht mitbekommen haben in einem Leben, zu bestehen, wo es halt nicht in geordneten Bahnen ist und mit Karotten und so weiter, die dann aus verschiedensten Perspektiven hingehalten werden. Also das ist, wie gesagt, auch ein negativer Aspekt unseres Bildungssystems derzeit, dass Leute schon, und das klingt jetzt hart, aber bis zu einem gewissen Grad konditioniert sind für ein aktuelles System.
Ich glaube, es wäre ein großartiger Deep Dive. Muss ich ganz einfach ehrlich sagen haben. Yes. Ich glaube, es ist ein spannender und wichtiger Deep Dive. Und wie gesagt, wir sind ja selber der Meinung, man kann gestalten oder gestaltet werden. Podcast@austrianstartups.com, wenn ihr wie die beiden Jungs mitgestalten wollt. Freuen uns immer. Und wie gesagt, ihr könnt auch gern anonym uns einfach was schicken. Einfach hinschreiben, bitte nicht meinen Namen nennen. We're good. Vertraut uns gerne. Und letters from you. Vielen Dank. Ja, weiter geht's mit unserem Rockstar der Woche und ja, er ist eigentlich ja viel mehr als ein Rockstar. Er ist für mich eigentlich der the Sir of Entrepreneurship. Ist ein wahrer Gentleman. Also in allen guten Dingen und ein mannigfach gebildeter Mensch, der, glaube ich, wie kein zweiter, zumindest aus österreichischer Perspektive, in der jungen Vergangenheit oder jüngeren Vergangenheit nicht nur das österreichische Startup-Ökosystem, sondern auch das europäische und auch irgendwo auch sehr stark einen globalen Fußabdruck hinterlassen hat. Und dieser Herr, den ich gerade umschreibe, hat über die Jahre von uns sehr, sehr, sehr viel Anerkennung erfahren. Und jetzt aber auch von der Republik Österreich. Denn er ist jetzt mit dem goldenen Ehrenzeichen der Republik ausgezeichnet worden, der höchsten Auszeichnung, die man nun in Österreich erhalten kann. Ja, er ist mir vor vielen Jahren als Hermann vorgestellt worden. Markus, wen meine ich?
Ja, den berühmten Hermann, den Hermann Hauser. Hermann.
Ja, ja.
The one and only Hermann.
Das Lustige ist, an der Stelle muss ich kurz einhaken, es gibt eine Reihe von Individuen, die einfach nur aufgrund ihres Vornamens bekannt sind in der Startup-Szene. Und das sind ganz, ganz, ganz wenige. Und der Hermann, der ist einer von denen. Ja, das muss man sich auch mal verdienen. Hermann Hauser. Ja. Erzähl uns mal ein bisschen, warum Hermann so großartig ist, wie er ist.
Naja, also er ist in Österreich geboren und hat dann aber, war dann ein echter Technologiepionier. Also hat ERM gegründet, eine Chip Company, die ganz zentral auch ist für die Entwicklungen der Technologie, die wir heute haben. Also es gäbe kein iPhone ohne ERM. Hat das auch dann verkauft für sehr viel Geld, ist aber an und für sich hatte den Sitz, die Firma immer in London oder in Großbritannien, weiß gar nicht, ob in London, jedenfalls, ich glaube sogar in Cambridge, oder? Aber whatever, jedenfalls hat er dann auch ganz stark das Universitätsökosystem in Richtung Entrepreneurship geprägt in Cambridge. Also er hat quasi das Zentrum für Startups und Entrepreneurship dort aufgebaut und sehr viel auch Spin-offs dort vorangetrieben und dabei immer wieder auch Touchpoints zu Österreich geschaffen. Also es gibt ja auch in Tirol das AICT, das eben durch ihn initiiert wurde und probiert jetzt auch wiederum sehr stark Österreich da ein bisschen auf die Beine zu helfen, hat jetzt zum Beispiel auch ein Event angekündigt, das Spin-off Austria heißt, wo es eben ganz spezifisch als Initiative gemeinsam mit dem Herbert Gartner Anreize geben soll, dass Unis in Österreich endlich auch mehr in diese Richtung machen. Und ich glaube, er hat ein Standing auch in der wissenschaftlichen Community, das ihn hier befähigt, etwas zu bewirken. Er ist auch im Rat für Forschung und Technologieentwicklung. Und glaube ich, ist halt einer der wenigen Menschen auch, die unsere Sprache sprechen und verstehen und leben und gleichzeitig sehr viel Einfluss in den Old Economy Zirkeln haben, die dringend Veränderung benötigen. Und vielleicht nicht nur Old Economy, sondern auch Old Institutions. Und dementsprechend stecken wir da, glaube ich, alle viel Hoffnungen in ihn, aber gleichzeitig auch schön zu sehen, dass das gewürdigt wird, auch von ganz offizieller Seite eben mit diesem goldenen Ehrenzeichen, das er per Post bekommen hat.
Per Post. Das schau ich ja. Schön. Schön. Also wir finden mehr als ein Rockstar der Woche großartig. Mehr als verdient. Hermann Hauser. So, Moonshots und Predictions. Und ich habe ja schon bei den News vorgelegt mit meiner Melania-Prediction. Noch eine andere Prediction von mir ist, ich denke, dass Q3, Q4 nächsten Jahres werden die Gründungen wieder massiv steigen. Davon gehe ich aus. Das wünsche ich mir nicht nur, sondern ja, ich sag, das wird passieren. Das ist Nummer eins. Markus, was hast du im Angebot?
Ich habe einen Moonshot im Angebot. Wenig überraschend ist mein Moonshot, dass sich im Gesellschaftsrecht jetzt wirklich endlich etwas tut. Nach vielen Jahren des Rumdiskutierens, man jetzt einen tatsächlichen Moonshot auf die Straße bringen kann und hier damit auch vielleicht eine Grundvoraussetzung schafft, um über die Grenzen von Österreich hinaus Veränderungen zu machen. Und wie gesagt, ich habe meine Meinung schon dargelegt. Das Wichtige ist, dass es sich hier einfach verbessert und dass etwas nicht nur eine Kompromisslösung ist, sondern dass es eine nachhaltige Verbesserung ist, weil das Gesellschaftsrecht ist wirklich reformbedürftig.
Ich schieße noch einen Moonshot hinten nach. Ich glaube, dass wir uns gerade in der EU, in Europa gerade sehr stark fragmentieren. Das ist wirklich nicht schön. Und es wäre schön, wenn wir als Moonshot wieder ein geeinigtes Europa werden würden, nämlich quasi unter einer Flagge, einem Spirit und vielleicht auch einer gemeinsamen Limited stark vorangehen würden. Das wäre schon richtig smart und würde uns gut gefallen. Natürlich kann man auch seine nationalen Dinge umsetzen, logisch, aber ich glaube, wir müssen Europa immer als gemeinsamen Markt und gemeinsame Heimat begreifen. Das wäre ein absoluter Moonshot für mich. Das würde mir sehr gut gefallen. Ja. In dem Sinne würde ich sagen, es ist die letzte Woche vor den US-Wahlen. Fingers crossed. Let's hope for the best. Wir haben uns beide nicht getraut, Predictions dort zu machen, um es nicht zu jinxen, wie man so schön sagt. Das werden wir auch nicht machen. In dem Sinne, wir sehen uns nächste Woche. Es hat uns viel Spaß gemacht. Podcast at austrianstartups.com. Stay safe, Hände waschen, Abstand halten. Und wir sehen uns nächste Woche.
Und Monitor ausfüllen.
Unbedingt.